und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die jetzt kurz vor dem Saisonstart steht. Wenn diese Folge veröffentlicht ist, dann ist die Saison schon losgegangen. Ja, wir haben endlich NFL Season, Regular Season. Es geht wieder los. Es wird wunderbar. Ich freue mich. Wir haben Donnerstag 20.19 Uhr. Wir nehmen quasi zur Primetime auf, nur dass ihr es nicht zur Primetime hört. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier natürlich nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo, hallo.
Und ihr kennt das Spielchen, ja? Es geht los mit der Regular Season. Wir spielen in Woche 1 bei den New England Patriots. Und dementsprechend haben wir uns einen alten Bekannten aus dem, ich glaube, es ist jetzt schon die dritte Saison, die uns der gute Frank begleitet. Oder jetzt in die dritte Saison gehen wir sozusagen. Moin, Frank.
Hallo, hallo, auch von mir.
Ja, ganz herzlich Dankeschön, dass du dir wieder die Zeit nimmst, muss man ja inzwischen sagen. Und wir haben schon ein paar neue Zuhörer insgesamt. Magst du vielleicht noch mal was zu deiner Person sagen? Und natürlich darfst du, du wirst wahrscheinlich hier weniger Erfolg haben, aber die Patriots-Werbetrommel natürlich rühren, beziehungsweise was es bei euch gibt, was ihr tut und wieso ihr denkt, dass ihr so cool seid wie wir.
Ja, also da gebe ich natürlich komplett auf. Also so cool wie ihr ist keiner. Von daher und von daher, jeder soll sich den suchen, den er mag in seinem Herzen. Da möchte ich gar nicht versuchen, andere abzuwerben oder ähnliches. Ich kann nur sagen, ich bin der Frank aus Hannover, aus dem Fanclub Patriots Nation, Nation mit H-A-J, der Drei-Letter-Code vom Flughafen in Hannover. Durch Corona oder seit Corona auch ein bisschen inaktiver. Von daher ist es für uns auch so ein bisschen ein Comeback. Wir haben letztes Jahr überhaupt keine Viewings oder sowas gemacht und starten jetzt in Woche 2 gegen die Jets dann mit dem ersten gemeinsamen Rudelgucken in kleiner Form und gucken mal, was noch lebt, was noch da ist. Social Media mäßig waren wir auch komplett weg. Und gehören mehr oder weniger zum deutschen Dachverband der Patriots Fans Germany, so ein inoffizielles Dings. Wir sind beides, also sowohl die Patriots Fans Germany als auch die Patriots Nation, offiziell registrierter Fanclub bei den Patriots. Das vielleicht am Anfang zu mir, zu uns, zum Club.
Ja, cool. Danke auch für die einleitenden Worte. Und ja, ich meine, gut, das ist natürlich auch eine berechtigte Frage. So, wer nach Corona so übrig geblieben ist, nachdem natürlich Tom Brady nicht mehr da ist. Ich meine, gut, wir haben letzte Saison da auch viel drüber gesprochen. Aber das war natürlich Corona. Da muss man jetzt natürlich auch mal gucken, wer jetzt noch zum harten Kern, sage ich mal, gehört. Und jetzt nicht mehr mit Tom Brady, sondern mit Mac Jones Trikot auf einmal dabei ist. Bevor wir jetzt aber in die Tiefen unserer Startanalyse gehen des ersten Spieltags, ihr kennt das Ganze natürlich, wir gehen in die Analyse der News, beziehungsweise nicht in die Analyse der News, sondern einfach in die News. Und ja, Tobi, also ich habe jetzt auf meiner Liste stehen Practice Squad und Team Captain. Möchtest du einfach mal kurz das Practice Squad, wir hatten ja in der letzten Woche schon, ich glaube, vier, fünf Leute hatten wir schon genannt, da sind jetzt ein paar dazugekommen. Da muss man jetzt keine tiefe Analyse machen, aber vielleicht die Namen einfach mal nennen und vielleicht nochmal kurz sagen, was hat es mit diesem Practice Squad überhaupt auf sich?
Also es ist ja derzeit so, das war letzte Saison schon so, das ist diese Saison auch so, dass Practice Squad sich diesmal statt der üblichen 10 Spieler, so wie das in den vergangenen Jahren der Fall war, seit letztem Jahr sich 17 Spieler befinden können und die Regelung aufgehoben wurde oder nicht wieder instand gesetzt wurde, um es mal besser auszudrücken, dass eben auch Veterans und erfahrenere Spieler, die jetzt mehr als eine oder zwei Halbsaisons in der NFL gespielt haben, Platz auf dem Practice Squad der einzelnen Mannschaften finden können. Da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, gerade jetzt auch für die Dolphins im speziellen Fall dazu geführt, dass eben Jabal Sheard, der, ich glaube, 10 oder 11 Saisons schon in der Liga auf dem Buckel hat, sich derzeit bei den Miami Dolphins auf dem Practice Squad befindet. Ein Spieler, der in der Liga ja schon wesentliche Erfahrungen sammeln konnte und der normalerweise nicht Platz auf diesem Practice Squad hätte finden dürfen. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt, das sind derzeit sogar nur 8 Jahre, aber er ist eben schon 32, ist Florida Native, glaube ich sogar, hat in Pittsburgh am College und jahrelang in Indianapolis bei den Colts gespielt und soll den den Pass Rush, wo es bei den Dolphins ja hin und wieder mal ein bisschen suboptimal läuft, einfach durch seine Erfahrung verstärken. Und ich gehe davon aus, dass man ihn im Laufe der Saison das ein oder andere Mal zu sicherlich relativ vielen Spielen entweder direkt ins 53er-Roster befördern wird oder vielleicht sogar, dass er einen festen Platz im Roster bekommt, dass er dann aus dem Practice Squad einfach nach oben rückt. Das ist auch so der bekannteste der Namen, die sich bei den Dolphins im Practice Squad befinden. Was ganz wichtig ist oder was auch wichtig für die Dolphins war, Spieler wie Garrett Doakes, wie Calvin Munson, wie Kirk Merritt, wie zum Beispiel Patrick Laird und natürlich auch unser Brasilianer Durval Neto, wobei der ja nicht in diese Anzahl zählt, sondern einen zusätzlichen Platz bekommt durch seinen Status im International Pathway Program. Die konnte man derzeit noch halten und die sind Teil dieses Practice Squads. Wer auch im Practice Squad ist, ist Shaquem Griffin, dessen Geschichte man ja in der NFL durchaus verfolgt hat, der das 53er-Roster auch knapp nicht geschafft hat, der sich aber derzeit, wie gesagt, bei den Dolphins im Practice Squad aufhält, um das mal so grob zusammenzufassen.
Wunderbar, gut. Das dazu, ich meine, gut, Practice Squad, da muss man nochmal gucken, ob und oder wie oft diese Spiele überhaupt mal zum Einsatz kommen. Es ist ja hauptsächlich wirklich dazu gedacht, zum Beispiel Late Round Picks im eigenen Team weiterzuentwickeln, denen die Raps zu geben, zu sehen, okay, wenn wir die mal irgendwie First Team oder Second Team Raps geben, was auf welchem Stand sind die, um sie dann für die nächste Saison eventuell weiterentwickeln zu können. Das ist ja bestes Beispiel, zum Beispiel ist Nick Needham. Ah, der war ja zum Beispiel von uns sogar gecuttet und der jetzt aber eigentlich schon mehr nicht direkt zum Stammpersonal gehört, aber eine wichtige Rotationsrolle hat. Gerade wenn einer unserer Cornerback ausfällt, natürlich dort direkt einspringen kann. Nur um da auch mal zu zeigen, dass es das nicht nur Spieler sind, die, ja, die sind halt da und dann muss man sich gar nicht mehr beschäftigen, aber die können durchaus auch wichtige Rollen mit der Zeit übernehmen. Gut, das Practice Squad sollten wir damit abgehandelt haben. Wenn ihr draußen da noch Fragen zu habt, fragt uns natürlich gerne. Wir gehen dann auf die einzelnen Spieler gerne nochmal ein, wenn ihr zu einzelnen Spielern noch Fragen habt. Das ja, können wir gerne übernehmen. So, Tobi, das dafür schon mal Dankeschön. Jetzt haben die Dolphins unter der Woche die Team-Captains gewählt. Und die Team-Captains, das ist ja immer die, wie gesagt, die werden vom Team gewählt, manche werden von Trainern bestimmt. Es gibt immer 2 für die Offense, 2 für die Defense und 1 Special-Teams-Captain, wenn ich das richtig weiß. So, und da gab es ja schon jetzt wieder wilde Diskussionen, Tobi, ne? Aber möchtest du vielleicht erstmal, bevor wir in diese wilden Diskussionen gehen, die Team-Captains nennen?
Ja, das kann ich tun. Das sind auf der einen Seite Elandon Roberts, der Linebacker, Offensive Tackle oder was auch immer, Guard, der kann ja alles spielen, Jesse Davis, fürs Special Teams in erster Linie, für die Special Teams Clayton Fedulam, Wide Receiver Mac Hollins und jetzt muss ich gucken, dass ich den richtigen Zwilling erwische, Jason McCourty, der bei uns spielt. Devin spielt ja am Wochenende auf der anderen Seite.
Wunderbar, danke dafür. Ja, Frank, ich meine, da siehst du ja schon, wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, die Patriots bei uns, die kommen relativ schnell auch zu wichtigen Geschichten, also je nachdem, wie wichtig man diese Captains sieht. Gut, Elan Roberts kennen wir jetzt schon mal seit letzter Saison, da rede ich jetzt weniger drüber, sag ich mal so. Viele Zuhörer werden wissen, warum. Aber Mr. McCourty, zu dem können wir jetzt zum Beispiel, natürlich haben wir da auch schon einiges zu gesagt, aber du kannst natürlich vielleicht mal so ein bisschen aus der Patriot-Zeit sagen, war der wichtig für euch, was hat er bei euch für eine Rolle übernommen und Stärken, Schwächen oder einfach mal kurz so, wer ist Mr. McCourty, Zwilling 1, Zwilling 2, je nachdem, wie man ihn nennen möchte.
Ja, ich glaube, man kann dann die McCourty Twins fast nur zusammen nennen, weil zusammen hatten sie bei uns auch dann den Impact, den sie hatten, also auch im Lockerroom. Und da hat ja J-Mac 2 Jahre jetzt für uns gespielt. Überlege ich nicht, dass es 3 waren. Müssen sogar 3 gewesen sein, weil 54 und 55 haben wir nicht gewonnen und 53 hat er den Dings, den Super Bowl mit uns geholt. Da waren beide Twins bei uns. Bin ich mir zu 99,9% sicher. Auch bei mir, es ist Woche 1, es ist noch ein bisschen eingerostet. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Aber zurück dazu, egal ob er den Titel gewonnen hat, wie gesagt, ich bin mir so gut wie sicher, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Und zusammen waren die natürlich extrem stark. Auch in der Community in New England ist natürlich gerade D-Mac extrem stark verwurzelt. Und das hat J-Mac dann so gesehen aufgefüllt. Und die Geschichte, dass Zwillinge im gleichen Team spielen, ist natürlich immer eine große Geschichte. Und von daher hat er da auch, also ich sag mal, einen sofortigen Impact gehabt bei uns. Und ja, eine starke Stimme. Sportlich hat er gerade im letzten Jahr immer weniger eine Rolle gespielt, in unsere Death Chart mehr oder weniger abwärts geklettert und so, dass er dann dieses Jahr nicht verlängert wurde und zum Free Agent wurde, was mit Sicherheit schade ist. Ich hätte sie gerne beide noch ein Jährchen bei uns gesehen, bevor vielleicht die Karrieren auch rum sind. Von daher kann ich es gut verstehen, dass man ihn sofort zum Captain macht, weil er hat auf jeden Fall sehr viel Erfahrung und sehr viel Ahnung und kann ein junges Team schnell führen. Wie viel er sportlich noch im Tank hat, das kann ich natürlich jetzt nicht so richtig sagen. Im Zweifel ist der Tank langsam leer.
Ja, dafür haben wir uns ja aber auch schon mal junge Spieler herangezüchtet oder heranzüchten lassen im College, sage ich mal so. Aber ich bin wirklich gespannt auf seinen Impact, weil, na gut, er kommt halt von den Patriots. Er hat eine mehr oder weniger erfolgreiche und dann gerade auch, wenn Spieler so eine lange Karriere haben, ist das natürlich auch immer schon ein Zeichen dafür, dass sie jahrelang auf einem sehr hohen oder auf einem gut genug Niveau, ich sag mal, gespielt haben, weil der Durchschnittsspieler ist halt irgendwie 3,x Jahre in der NFL. Und wenn du dann halt so lange ist in der NFL schaust, gerade wie beide Zwillinge, das ist schon herausragend. Das muss man schon sagen. Ich bin wirklich gespannt, ob er und auch wie groß seine Rolle im Endeffekt auf dem Platz sein wird, weil neben dem Platz hat man jetzt durch diese Ernennung zum Team-Captain, denke ich, schon erfahren, wie wichtig das ist.
Die Diskussion. Ich glaube, er hat ja auch den Switch auf Free Safety gemacht.
Ja.
Da startet er bei euch anscheinend, wenn ich dem Death Chart bei ESPN trauen darf. Da ist J-Mac auf jeden Fall als Free Safety gelistet und Eric Rowe als Strong Safety. Also habt ihr unsere Safety Pads, also das Safety Net der Patriots ausgebreitet. Mal gucken, was die so können.
Ja, ich bin tatsächlich gespannt. Das meinte ich halt, wie groß der Snap-Share sein wird für Jason McCourty und Javon Holland und Brandon Jones, weil Javon Holland ist ja diesjähriger Second-Rounder gewesen. Ja. Brand Jones war ich letztes Jahr dritte Runde, wenn ich das jetzt gerade genau richtig im Kopf habe. Das ist natürlich, und Eric Rowe und Jason McCourty sind natürlich jetzt so die alte Garde. Ja, ich will nicht sagen Kovac und Werns beim Fußball, aber so ungefähr, vielleicht nicht ganz, ja. nicht ganz so alt und gebrechlich wie ein Kovac und Werns damals, aber das trifft es ganz gut. Da bin ich wirklich so ein bisschen auch excited, aber da so ein bisschen finde ich das ganz cool. Ich glaube, das kann wirklich gerade für die jungen Spieler und für die Zukunft dann auf Safety schon wichtig sein. Ja, die Elen Roberts, ich wie gesagt, ich traue Elen Roberts halt jetzt auch in der zweiten Saison ein bisschen was zu. Ich hoffe, dass er mich da nicht hängen lässt, so wie letzte Saison. Das war halt wirklich nicht gut, was er bei uns geliefert hat. Aber schauen wir einfach mal. So, Offense, ja, das wird für viele, ich habe die Diskussion, ja, das ist die Diskussion, die ich meinte. Viele sind da, ja, Tua ist kein Captain. So, oh mein Gott, Tua, und jetzt geht eh alles den Bach runter, weil Tua kein Captain ist. Und ich habe mir so, ja, okay. Es kam dann raus, dass Tua es wohl selber abgelehnt hat, Captain zu sein. Das kann jetzt mehrere Gründe haben. Ich zum Beispiel für meinen Teil habe auch immer gesagt, wenn solche Geschichten waren, ich habe immer nur selber dem zugestimmt, wenn ich mich selber auch wohlgefühlt habe, also die Leistung vorher schon gezeigt habe, um Team-Captain zu sein, und ich reinkomme und sage, ich bin jetzt Team-Captain. Davon halte ich persönlich wenig. Gibt einige Leute, die das vermutlich anders sehen, und da haben wir in der Division vielleicht auch noch den einen oder anderen Spieler, der das eine Team, was das vielleicht jetzt auch anders gemacht hat. Aber Micho, deine Einschätzung zu unseren Team-Captains und gerade zu dieser Causa, dass Tua kein Captain ist, ist das der Weltuntergang? Ist Tua damit eigentlich schon wieder weg?
Nein. Also ganz klar. Ich habe es vorhin auch schon mal im Vorgespräch gesagt gehabt, für mich, egal in welcher Sportart, hat es, egal ob von den Coaches bestimmt, egal ob von den Spielern gewählt, hat es immer was bedeutet, wer Team-Captain ist. Das hat immer irgendwas mit der Mannschaft zu tun gehabt. Egal, ob die einen großen Einfluss haben oder nicht, aber es zeigt eine Wertschätzung, es zeigt ein Standing. Und gerade im Football hat das auch was mit Lockerroom, mit Führungsqualitäten zu tun. Und zwar außerhalb des Platzes. Nicht unbedingt auf dem Platz, wobei, wenn man das einmal hat, dann hat man noch eine entsprechende Führungsqualität auf dem Platz. So. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann muss der Quarterback ja unbedingt, wenn er ein guter Quarterback sein, unbedingt Führungspersönlichkeit oder muss ja unbedingt derjenige sein, der vorangeht. Und ich bin da aber anderer Meinung. Klar, Führungspersönlichkeiten definieren sich da irgendwo auch über die sportliche Leistung, und ein Quarterback hat natürlich auch sehr viel Einfluss auf die Mannschaft, gerade auf die Offense. Aber der Quarterback ist ja nicht der Einzige, der durch Leistung vorangehen kann. Wir sehen das ja oft genug zum Beispiel auch im Draft, dass wir immer sagen, von wegen, die Quarterbacks gehen als erstes weg. Die Quarterbacks sind aber nicht unbedingt die besten Spieler. Also ein Quarterback, der vielleicht insgesamt nur der 40. beste Spieler ist, geht trotzdem irgendwo an Position 12 oder sowas, einfach weil wegen des Positional Values. So, und das ist beim Team-Captain halt eben anders. Und da muss nicht unbedingt der Quarterback derjenige sein, der der absolut beste Spieler im Team ist, und auch nicht derjenige sein, der am besten für die Position geeignet ist. Tua ist in dem Maße vielleicht so nicht unbedingt der Lautsprecher, nicht unbedingt so derjenige, der von seinem Naturell her andere direkt mitreißt. Das kann ich so noch gar nicht beurteilen. Und deswegen ist es vollkommen okay, wenn er das nicht ist. Das ist jetzt nicht kriegsentscheidend und wertet vor allen Dingen Tuas Leistungsfähigkeit in meinen Augen nicht ab.
Gut, kurz noch einen Input von deiner Seite, Micho, zu den restlichen Team-Caps. Ich meine, du hast jetzt schon viel gesagt, was jetzt eigentlich das bestätigt, wer bei uns Team-Captain ist. Zumindest wirkt es so auf mich. Berichtige mich, wenn ich falsch liege. Kurzes Statement zum Rest der Truppe.
Also grundsätzlich, ich finde die Team-Captains soweit okay von der Auswahl her. Das ist für mich überhaupt nicht. Das sind erfahrene Spieler, von denen ich erwarten muss, dass die vorangehen. Das ist soweit okay. Wo ich ein bisschen Bauchschmerzen mit habe, ist tatsächlich zum Beispiel Jason McCourty. Nicht wegen seiner Leistung, nicht weil ich an ihm zweifle, aber es ist natürlich schon ein Team-Captain, der nicht die Nummer 1 auf der Position wäre, die er spielt. Das finde ich ein bisschen seltsam. Und das heißt also, dass Jason McCourty ordentlich Snaps wahrscheinlich bekommen wird, was zulasten von Brandon Jones, von Javon Holland gehen wird. Aber das muss man im Laufe der Zeit sehen. Das sehe ich halt ein bisschen kritisch, ein bisschen fraglich. Aber wenn Jason McCourty da halt eine Outstanding Season spielen sollte oder sowas, soll mir das auch recht sein.
Darf er dich da ausspielen? Dann würde es ja heißen, dass Mac Hollins vielleicht sogar Jalen Waddle Snaps wegnimmt.
Ja, genau. Rein theoretisch.
Ja, aber also, wie gesagt, halt also, man muss das. Ne? Ja, nee, also wie gesagt, war auch jetzt. Aber klar,
passiert,
also.
Das ist jetzt aber nichts Dramatisches, ne?
hoffen wir es. Nee, gut. Tobi, du darfst natürlich auch noch eben deine Einschätzung zu den Team-Captains kundtun, nachdem du sie auch schon genannt hast.
Ja, Jesse Davis für die O-Line ist zwangsläufig der Nummer der erfahrenste O-Liner ist, den wir haben. Bei Elant Roberts, klar, wenn man nicht an Jerome Baker denkt, dann ist Elant Roberts durch seine Erfahrung sicherlich auch zwangsläufig. Clayton Fedulam haben wir als Special Teams Captain geholt aus Cincinnati. Das war er schon, das bleibt er. Zu Jason McCourty habt ihr ausreichend viel gesagt. Was mich ein bisschen wundert, ist die Tatsache, dass bei den Wide Receivern oder bei den Receivern generell Mac Hollins Team Captain geworden ist und sich Spieler wie Will Fuller, wie Devante Parker da jetzt nicht hervorgetan haben. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber wenn die Mannschaft es so wählt, zeigt es nur, welches Standing Mac Hollins tatsächlich dann auch innerhalb der Mannschaft zu haben scheint. Vielleicht vermittelt er sie aber auch nur zu seinem Friseur, ich weiß es nicht.
Wow, ich mag seine Haare. Aber wenn wir schon bei einem Mac sind, Frank, Mac Jones ist nicht Team-Captain geworden. Na, der neue Messias, nicht gleich Team-Captain. Können wir jetzt überhaupt davon ausgehen, dass Mac Jones eine Karriere wie Tom Brady haben wird?
Glasklares Ja. Also da Tom Brady eine Allerweltskarriere hingelegt hat, lediglich im 20. Jahr ist, wird Mac Jones ihn natürlich in jeder Statistik übertreffen. So, Ironie aus. Das war jetzt ganz allein der Wind. Wir schauen mal. Zurück zur ursprünglichen Frage, Team Captain. Das wären auch meine drei Brocken so gesehen zu Tua. Ich finde es überhaupt nicht komisch, dass Tua kein Team-Captain ist, genauso wenig, wie ich es komisch finde, dass Mac Jones kein Team-Captain ist. Das sind für mich gestandene Spieler, die auf dem Feld schon Schlachten geschlagen haben und sich dort ihre Spuren verdient haben. Und dafür ist Tua noch viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt in Miami und da wird Mac Jones viel zu beschäftigt sein in New England mit sich selbst, als dass er noch irgendwelche Leader-Aufgaben übernehmen könnte, sollte oder müsste. Das hat für mich mit der Position Quarterback überhaupt nichts zu tun. Wenn sich Mac Jones durchsetzt, wovon ich ausgehe, dann wird er nächstes oder übernächstes Jahr ganz selbstverständlich zu einem Team-Captain werden, weil Quarterback nun mal in diesem Mannschaftssport die wichtigste Einzelposition ist und man damit schon ja, in jedem Spielzug auf jeden Fall, also jedenfalls der Offense, mit dem Ball zu tun hat irgendwie und dementsprechend natürlich auch ein gewichtiges Wort mitreden möchte. Genau dasselbe sehe ich bei Tua, der natürlich noch sich beweisen muss. Und sollte er nächstes oder übernächstes Jahr nicht zum Captain gewählt werden oder bestimmt werden, ich weiß gar nicht, wie Miami das macht, wenn ich das so rausgehört habe, werden die wohl gewählt vom Team. Wenn er dann am Ende kein Captain ist, dann würde es mich wundern. Dann läuft da was schief. Für diese Saison finde ich das Natürlichste auf der ganzen Welt, dass er es nicht ist. Sowohl Mac Jones als auch Tua.
Wunderbar. Ja, das wie gesagt, ich sehe es ähnlich. Jetzt kam natürlich, und das muss ich, weil wir, jetzt haben wir schon zwei Teams aus der AFC East hier und wir haben ja, leider diese Saison ist ja diese Preview irgendwie und die Review der letzten Saison aus der AFC East so ein bisschen ins Wasser gefallen. Deswegen können wir jetzt natürlich über die Flugzeuge aus New York so ein bisschen auch herziehen. Es gab ja im Draft-Prozess und auch danach immer so ein bisschen die Geschichten über Zach Wilson, dass er diese Rich-Kid-Mentalität hat, dass er halt nicht gemocht wird, so ein bisschen Bo Callahan-mäßig. Ich kommt mir gerade in den Sinn, weil ich den Tweet gelesen habe, beziehungsweise ja von der Gang Green und vom Basti von der Gang Green retweetet wurden. Und da habe ich mir mal die Kommentare angeguckt, fand ich ganz witzig. Zach Wilson ist Team-Captain. Und natürlich die Jets auch da bei den Jets vom Team wohl gewählt, so wie Herr Salah das gesagt hat. Ja, ich habe mir da jetzt nicht so viel Gedanken drum gemacht. Die Jets natürlich, oh ja, er wird doch geliebt und jetzt ist er der Liebling im Locker-Room und keine Ahnung. Fand ich ein bisschen interessant. Der andere Team-Captain ist Corey Davis, also zwei wirklich neue Spieler. Finde ich interessant, sage ich mal. Das halt wirklich zwei komplett neue Spieler, die letztes Jahr noch gar nicht bei den Jets waren. Gut, die Jets haben auch einen größeren Umbruch natürlich auch noch vor sich, aber jetzt erstmal schon die ersten Schritte gemacht. Ja, wie viel messen wir dem bei? Also ich messe dem jetzt nicht so viel bei. Frank, ich weiß nicht, ob du das überhaupt mitgekriegt hast, auch mit Zach Wilson nach dem Draft, vor dem Draft. Siehst du da irgendwie, dass es einen Impact hat, dass das jetzt sagt, dass er der oder einer der größten Lieblinge im Lockerroom ist? Bei den Jets?
Nee, also grundsätzlich habe ich es auch nicht wirklich verfolgt. Wenn in Woche 2 in irgendeiner Form ein Podcast oder so mit den Jets-Fans stattfinden würde, würde ich jetzt nochmal mich ein bisschen reinlesen, auch, also um mich mit dem Gegner zu beschäftigen. Generell als erstes fällt mir ein, der Einäugige ist unter dem blinden König, ohne dass ich jetzt sagen will, dass Zach Wilson Einäugiger ist. Aber das spricht ja so ein bisschen für diese Umbruchphase. Und da weiß ich es nicht, also inwieweit wird überhaupt frei gewählt oder man sagt, es wurde frei gewählt und hat vorher bestimmt, dass Zach Wilson auf jeden Fall ein Captain sein wird, um ihm intern diesen Rücken zu stärken oder ähnliches. Also das ist unwidersprochen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ich finde es nicht gut, wenn Rookie Quarterback direkt Captain ist. Das spricht eigentlich nicht für das Team, wenn diesem Rookie auch diese Bürde direkt aufgehalst wird. Nun will man auf Teufel komm raus zeigen, dass er der Macker vom Kartoffelacker ist und ihm vielleicht das so überstülpt. Ich kann es nicht am Ende des Tages sagen. Und mein erster Gedanke dazu ist, ich glaube, es tut ihm nicht gut, wenn er zusätzlich noch diese Verantwortung hat und ohne dass das jetzt eine Riesensache ist, aber alleine sich in der Vorbereitung irgendwie darum zu kümmern und dann da noch mit rauszulaufen und ach ja, jetzt muss ich auch noch, ich sag mal, so eine Sache wie Cointoss oder sonst wie. Da finde ich, dass Mookie in seine Konzentrationsphase gehört, dass er überlegt, was als nächstes kommt, sich nochmal heiß macht und in seinem Tunnel ist und nicht in dem Teamtunnel. Von daher, ja, weiß ich es nicht und ja, möchte es da erstmal zu den Jets auch sein lassen. Ich könnte noch als nicht bös gemeinten Uppercut sagen, bei den Finns sieht es ja nicht besser aus. Ne? Also, wenn ich sehe, dass zwei Drittel der Captains, so gesehen von den Patriots, jetzt neu dazu sind, Year One, spricht es nicht für die Stärke der Gruppe, dass sich da keine anderen aufdrängen. Also ich sag mal, klar, dass jetzt ein Xavier Howard oder so jetzt zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist, dass er noch Team-Captain ist. Aber wenn er jetzt der Top-Cornerback der Liga sein will und sonst wie, gehört für mich zu einem Top-Sportler auch dazu, dass man auch den Lockerroom mitführt. Und von daher finde ich es schon komisch, dass er in den Captains nicht auftaucht und ein J-Mac und Elandon Roberts als Neulinge das schon machen. Und dazu dann, ja, ein Special-Teams-Captain, dazu hätte ich noch die Frage, wie spricht man den überhaupt aus? Fejedelim? Der Clay.
Fejedelim.
Fejedelim. Na gut.
Mit U quasi.
Bei ESPN, wo ich dann euren Deskchart mir angucke, steht er halt als dritter Strong Safety auf dem Deskchart. In den Special Teams gar nicht. Weil er soll ja Special Teams Captain sein, wenn ich das bei euch gerade richtig rausgehört habe.
Ja,
das
richtig.
Das hat mich so ein bisschen verwundert. Also was macht er da? Returner oder?
Ich meine, Gunner ist er, glaube ich. Gunner. Nee, ich meine, Gunner wäre er nicht. Lass mich überlegen.
Okay. Ja, also, ja, aber ist egal. Browns würde Dings ja wahrscheinlich auch nicht dastehen, Slater, als Special Teams, weil er ja nur Panther, Kicker, Kick Returner, Long Snapper und sowas stehen. Von daher kann ich es einordnen, warum er hier als nur als Third Strong Safety steht, aber eigentlich seine Hauptaufgabe im Special Team hat.
Genau. Das ist so seine Hauptaufgabe.
Der, genau, aber auch da wird, letzte Saison, also ich meine, er spielt jetzt die zweite Saison da, ne? Also,
ja, genau. Ja.
Da müssten sich aus meiner Sicht auch andere anbieten, die vielleicht schon 4, 5 oder 6 Jahre da sind und einen stärkeren Impact auf dem Feld haben. Aber wie gesagt, ich will da nichts schlecht reden oder sonst wie, ist nur mein erster Gedanke, was mir aufgefallen ist, dachte so, oh, aber hier auf jeden Fall halb gar irgendwie.
Naja, du musst auf jeden Fall da vielleicht als in Anführungszeichen Entschuldigung mitsehen, dass sich eben bei den Dolphins in den letzten 2 Jahren, seitdem Brian Flores der Trainer ist, relativ viel getan hat und da einfach nicht mehr genug, nicht mehr ausreichend viele Spieler da sind, die jetzt schon eben diesen Zeitraum bei den Dolphins auf dem Buckel haben. Aber du hast diejenigen, die da in Frage kämen, schon erwähnt.
Aber der großartige Lent Roberts ist ja auch schon länger bei uns, ne?
Ja, das zweite Jahr, ja. Ne?
Ja, ja, eben.
Er war ja letztes Jahr, glaube ich, auch Captain. Von daher, ja. Der hat seine Rolle einfach behalten.
Echt? Ist er schon das zweite Jahr da? Ich dachte, der war letzte Saison noch bei uns.
Nee, der war letzte Saison glorreich bei uns.
Ja, der war die ganze Zeit verletzt.
Er war ganz toll bei uns, ja.
Deswegen ist das nicht aufgefallen.
Er hatte mit Verletzungen zu kämpfen, aber er war halt nach PFF der schlechtest gegradete Linebacker der Liga.
Okay.
Ja. Ich sag mal so, ich habe zwei gute Spiele habe ich von ihm gesehen. Da habe ich auch gesagt, okay, 2 gute Spiele stehe ich ihm zu. Aber er muss jetzt halt wirklich zeigen, dass er das bestätigen kann, was man jetzt auch im Trainingscamp und so gehört hat. Und weswegen Benardrick McKinney ja tatsächlich sogar gecuttet wurde, das ist halt schon mal. Und also da bin ich jetzt, also wenn das nicht funktioniert, dann bin ich richtig sauer auf Mr. Brian Flores. Tobi, aber jetzt kommen wir da nochmal zurück zu der Sache mit Zach Wilson. Wie hast du das aufgenommen?
Frank hat quasi schon mit dem Satz unter den Blinden ist der einäugige König schon ausreichend viel gesagt. Der Drang der Jets und auch der Jets-Fans und der Jets-Community nach so einem Heilsbringer ist ja schon relativ groß. Da ist der Vorgänger von Zach Wilson schon dran gescheitert und ich sehe die gleichen Probleme und die gleichen Schwierigkeiten da wieder. Und wenn es denn jetzt so sein sollte, dass eben Zach Wilson diese Rich-Kid-Mentalität wirklich hat, was wir alle nicht wissen, aber dann wird auch er es in seiner Entwicklung in New York relativ schwer haben. Und was die New York Jets O-Liner mit einem Quarterback machen, den sie nicht leiden können, da muss man einfach mal Cam Wake und Dominik zu fragen, die dürfen dann nämlich mal einmal frei durchlaufen. Das hat Bryce Petty damals schmerzlich sehen und zu spüren bekommen, wenn man sich da nicht so richtig verhält. Da sind sie nämlich einfach stehen geblieben. Und ich sehe die Entwicklung von Zach Wilson auch eher kritisch und es wird ihm, wie Frank schon sagt, es wird ihm viel zu viel zugemutet und ich hoffe, dass er es einigermaßen hinbekommt, aber ich habe ein schlechtes Gefühl dabei.
Okay. Gerade in einem Haifischbecken wie New York, ne? Also ja, das genau. Muss man ja mal gucken. Die Medienlandschaft ist brutal. Man muss jedes Mal, also 40 Seiten jeden Tag im Sportteil füllen, in 4 großen Zeitungen oder weiß ich. Da wird natürlich jeder Fehler unter dem Mikroskop betrachtet. Und ihm dann zusätzlich noch diese Bürde aufzuhalsen, dass er dann halt das Team noch in irgendeiner Form repräsentiert, finde ich grundfalsch. Wenn er das dann hinkriegt und der Franchise-Player wird, dann ist mein Gesabbel natürlich nicht die Zeit wert, die es jetzt gedauert hat. Aber ich würde anders damit verfahren und ihn in Ruhe erstmal wachsen lassen, bevor ich ihn so in den Wind stelle.
Das Problem ist auch einfach, also ich finde es ja okay, wenn er tatsächlich Team-Captain, wie auch immer, gewählt oder was auch immer ist. Entschuldigung, Moment. weil ausgerechnet jetzt ein Froschmalz, war natürlich klar. Also ich finde es ja okay, wenn der Team-Captain oder so wird. Aber diese Geschichte, dass man das einfach mal so rausposaunen muss. Oh, nochmal. Das war so, oh. Leute, sorry, ich steig gleich nochmal ein.
Jawohl, wir singen in der Zwischenzeit was, oder wie?
Man könnte ja jetzt eine Nummer daraus drehen, Frösche sind auch grün. Also von daher passt das ganz gut, wenn wir gerade über die Jets reden. Vielleicht ist Micho auch einfach immer nur dann schlecht, wenn er über die Jets reden muss.
Oder ein Leaprock drüber machen über den Stimmaussetzer.
Ja, sorry, irgendwie gerade Staub.
Oder ihm ist ein Flugzeug in den Hals gesprungen, man weiß es nicht.
So ungefähr. Worauf ich hinaus wollte ist, was ich so seltsam finde, ist, dass es so herausgestellt werden muss. Klar, das kann den Grund oder hat den Grund, dass sie dann vielleicht wollen, dass er, dass die negative Publicity aufhört. Aber gerade dieses Rausstellen, finde ich, macht das Ganze so fragwürdig. Wenn es einfach geworden wäre und man hätte sonst nichts weiter dazu gesagt, wäre ja alles okay. Aber dass man das so rausstellen muss, zeigt ja, dass da anscheinend wirklich irgendwas im Argen war. Weil sonst hätte man das ja nicht so betonen müssen. Das finde ich halt das Seltsame.
Wunderbar. Gut. Ja, also ich bin tatsächlich gespannt, ob und wie sich das, ob das überhaupt dann einen gewissen Einfluss hat. Und gerade, ja, der ist ja einer der Rookie-Quarterbacks, die es jetzt auch, dadurch, dass die Jets relativ früh sich committed haben, hat man ihn nicht mehr so genau sich angeschaut, weil, ja, da war die Kritik quasi, dann konnte man ihn nicht mehr hoch und runter kritisieren, weil der Pick saß eigentlich ja schon, was weiß ich, wie viele Wochen vor dem Draft fest. Und ja, es ist jetzt natürlich so ein bisschen auch kritisch von uns gesehen. Ich bin gespannt, ob es ihn pusht oder nicht, oder ob es ihn auch dazu bringt, zu überdrehen, zu viel zu wollen. Ist ja ein sensibles Thema sein, muss aber nicht. Und dann frage ich, denke, du hast auch recht. Gerade bei den Dolphins hat man natürlich auch immer wieder Spieler, die da gerade frisch reingekommen sind von den Patriots, wie jetzt Jason McCourty, der reinkommt, gewählt wird. Da muss man natürlich auch mal fragen, okay, gibt es keinen anderen? Zum Beispiel Jerome Baker. Auch da ist mir tatsächlich, da bin ich verwundert. Ich weiß nicht, Tobi, Micho, wie es euch da gegangen ist, aber dass Jerome Baker kein Team-Captain ist, obwohl er es ja letzte Saison, glaube ich, war. Das war das Einzige, was mich zum Beispiel überrascht hat. Gar nicht, dass Tour es nicht ist, sondern eher, dass Jerome Baker kein Team-Captain ist, obwohl er auch den Vertrag verlängert bekommen hat. Ich weiß nicht, fand ich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, Tobi, fandst du es auch komisch?
Es hat mich ein bisschen gewundert, aber jetzt auch nicht so großartig, weil, wie gesagt, Alan Roberts war es, glaube ich, letztes Jahr auch schon und dann war es zwangsläufig. Und von daher.
Okay, gut. Ja, dann haben wir, glaube ich, die Geschichten soweit abgehandelt, glaube ich. Oder Tobi, gibt es noch etwas, was wir jetzt, bevor wir in die Preview gehen und etwas mehr auch über die Patriots sprechen werden, gibt es da etwas, was du noch besprechen möchtest, was ich jetzt vergessen habe?
Nein, also das ist, ich denke, wir können so langsam auf Sonntag uns hinarbeiten.
Wundervoll. Ja, Frank, ich meine, was hat man so von den Dolphins? Ich meine, wir kommen jetzt mal ein bisschen von der anderen Seite. Was hat man von den Dolphins so mitbekommen, was bei den Patriots so abgeht? Erstmal nicht viel. Natürlich gab es dieses riesen Quarterback-Battle zwischen Mac Jones und Cam Newton. Und was, dass Mac Jones gute Leistungen in der Preseason gebracht hat und wohl, ich sag mal, nach PFF zum Beispiel, glaube ich, auch der beste Rookie-Quarterback war, nach der Leistung der konsistenteste Rookie-Quarterback. Und ich meine, von meiner Warte aus, ich habe das ja auch Pre-Draft gesagt, ich habe es in unserer Analyse des Drafts gesagt, Mac Jones war quasi, es hätte kein anderer Quarterback sein dürfen oder nicht sein dürfen, aber ich glaube, Mac Jones ist der Quarterback, der mit den Spielsystemen, die Patriots, ich sag mal, in den letzten 15 Jahren mal immer wieder probiert haben, da war ja Verschiedenes bei, aber wo man jetzt auch in der Offseason so ein bisschen hingearbeitet hat, den Kader umgestellt hat, wieder zwei sehr gute, in meinen Augen, Titans geholt hat, was natürlich so ein bisschen die Renaissance weckt mit Rob Gronkowski und Mr. Hernandez. Das war natürlich so eine Geschichte und einer sehr guten O-Line. Und da passt Mac Jones natürlich als Pocket-Passer, der sich auch nicht viel bewegen kann im Vergleich zu anderen Quarterbacks, sagen wir es mal so. Das war natürlich die eine Geschichte. Und Cam Newton wurde dann entlassen. Das ist so das, was ich zumindest mitbekommen habe bei den Patriots in der Preseason, in der Offseason. Und jetzt kannst du uns natürlich mal so ein bisschen abholen, was ist aus deiner Sicht gut gelaufen, was ist vielleicht auch nicht so gut gelaufen und wo siehst du die Patriots vor Beginn der Saison?
Ja, da muss man natürlich gucken. Aktuell sehe ich sie als einer von vier in der AFC East. Ich habe jetzt an diese Saison generell wenig Erwartungen. Dafür war es auch, ich sag mal, zu überraschend, der Cut von Cam Newton. Also ich habe mit dem jetzt jedenfalls nicht gerechnet. Egal wie viel Playtime Mac Jones jetzt bekommen hat, habe ich gedacht, dass wir das durchziehen mit Cam Newton, weil diese ich sag mal, Run-Heavy Offense mit der starken O-Line schon für ihn designt sein könnte. Ich gedacht habe, dass er da sich auch besser zeigen kann. Er hat wenig Chancen in der Preseason genutzt. Das, was er dann geworfen hat, war teils recht wackelig, sodass Mac Jones square and fair den Job gewonnen hat, weil er einfach der ruhigere, der konstantere war. Was mich jetzt ein bisschen, was heißt überrascht hat, also ich sag mal, Jonnu Smith und Hunter Henry haben natürlich in der Preseason jetzt noch nicht die Rolle gespielt, eher gar keine. Von daher weiß man nicht, wie diese Double Tight End Offense aussehen könnte, auf die ich mich auch am allermeisten gefreut habe. Ob das jetzt dann mit einem Mobile Quarterback wie Cam Newton nochmal gefährlicher sein könnte, lassen wir mal dahingestellt, die Entscheidung ist so gefallen und es ist auch zu 0% Kritik. Wenn die Patriots entschieden haben, dass Mac Jones so weit ist, dass er starten kann, und ich bin immer vorsichtig mit einem Rookie und lasse ihn gerne erstmal ein bisschen länger sitzen, um sich an die Luft zu gewöhnen. Aber es hieß vorher schon, dass Mac Jones wohl am meisten pro-ready sein könnte. Und wenn er diesen Eindruck gemacht hat, dann bin ich mit Sicherheit der Letzte, der Bill Belichick widersprechen würde. Und dann ist es auch nur konsequent, Cam Newton direkt zu cutten, weil er, glaube ich, kein guter Backup ist. Weil das Spielsystem zu unterschiedlich ist, wenn man jetzt sagt, wir machen den alten Tom Brady Spielstil, den Mac Jones ja ein Stück weit widerspiegelt und Brian Hoyer als Backup abdecken kann, dann ist das bessere Pärchen als jemanden wie Cam Newton, der doch, ich sag mal, durch sein Auftreten oder ähnliches, ohne dass das Kritik sein soll, mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht und vielleicht irgendwelche Spirenzchen an der Seitenlinie macht. Es war ja dieses eine, wo Mac Jones seinen Touchdown, glaube ich, den ersten geworfen hat und Cam Newton an der Sideline dann hinter ihm her ist und irgendwie tanzend und dann High Five mit ihm. Wenn man Bill Belichick ein bisschen kennt, den Knurrer von Kirk Grade war wer anders, aber der Knurrer aus New England, der weiß, dass ihm das überhaupt nicht gefällt, solche Sachen. Und Das ist eine Ablenkung und damit sind wir noch gar nicht auf den Impfstatus eingegangen, der mit Sicherheit eine Rolle gespielt hat. Und dann ist das halt so. Und dann finde ich es auch gut, weil er natürlich jeden Spieltag auch noch einen Bonus hat, wenn er im Roster ist und man damit auch noch ein bisschen Geld sparen kann. Und das Duo Mac Jones, Brian Hoyer mit Sicherheit grundsolide ist, um in die Liga zu starten. Was es am Ende bringt, das weiß keiner. Also ich bin da wirklich offen. Ich würde jetzt sagen, von einem Grundstandpunkt, vor allem wie wir uns in der Offseason verstärkt haben, würde ich sagen, dass wir die klare Nummer 2 der AFC East sind, vor den Jets und vor den Finns. Ob das tatsächlich so ist oder Jets und Dolphins dementsprechend den Schritt machen können, den die Patriots vielleicht versäumen, das muss die Liga oder die Saison zeigen. Genauso wie der sichere Nummer 1 Status der Buffalo Bills. Wenn alle Rädchen ineinander greifen, kann ich mir auch eine Competition um die 1 vorstellen in der AFC East.
Wird jetzt aber schon hochgegriffen, aber klar, das ist so das, was ja aktuell auch so Stand der Technik in Anführungsstrichen ist, dass die Patriots tatsächlich ein bisschen die Dolphins überflügeln und der ein oder andere Experte, der Artikel ist noch draußen, ich kenne aber schon Abstimmung zum Beispiel bei Leadblogger. Da ist es sehr eindeutig, aber auch da gibt es für zwei Teams keine Stimme. Tatsächlich, und eins davon sind die Jets. Das andere sind nicht die Dolphins, beziehungsweise doch, das andere sind nicht die Patriots, so wie ich die Frage gestellt habe. Jetzt sind auch alle verwirrt, so weiß auch keiner, was ich meine. Das ist schon ganz gut so. Aber jetzt haben wir viel über die Quarterbacks. Gibt es sonst irgendwelche Off-Season-Stories bei den Patriots, wo man sagen kann, okay, das war interessant oder da hat sich wirklich was getan? Bis auf Titans haben wir auch schon angesprochen, wo du sagst, okay, da sollte ich vielleicht noch mal ein, zwei Worte drüber verlieren.
Kann ich machen. Also es gab ja so ein bisschen in der Preseason, ich sag mal, drei Positionen, die so ein bisschen Gewinner und Verlierer hinterlassen haben. Das ist natürlich einmal der Quarterback-Battle, über den wir nun ausreichend gesprochen haben. Dann auf Running Back, ein sehr tiefes Running Back Core, auf jeden Fall eine unserer absoluten Stärken, wo wir den Verlierer Sony Michel haben, der noch weggetradet wurde zu den Rams, und dann den Gewinner Ramondre Stevenson, unseren Viertrunden-Pick, der mehr oder weniger diese Rolle übernommen hat und Sony Michel mehr oder weniger überflüssig gemacht hat, weil er in seinem letzten Rookie-Jahr ist. Er hat ja diese Fifth-Year-Option nicht angeboten bekommen und wäre nach der Saison Free Agent geworden. Und von daher haben wir dann noch ein bisschen Klingelbeutelgeld für zurückbekommen, dass wir ihn zu den Rams gegeben haben. Und er hat da nochmal die Möglichkeit, sich zu beweisen. Bei den Patriots war bis auf die Super Bowl-Saison 53 in den Playoffs zu selten, zu wenig präsent, dass er seine Chance nicht nutzen konnte. Das heißt, er wäre auf jeden Fall einer der Verlierer neben Newton und Stevenson und Mac Jones die Gewinner. Dazu dann unser Kicker-Battle. So ein bisschen. Da hat sich ja dann Quinn Nordine als Starting Kicker etabliert und hat Blackout. Wer war denn letztes Jahr?
Hier der alte Nick Folk.
Genau, so war's. Ja, da waren so viele, auch die Young Ho war ja noch da und wie heißt der andere? Rohrwasser?
Genau.
Auf jeden Fall Nick Folk. Ich finde es gut, dass wir nicht nochmal ein Jahr auf Nick Folk gesetzt haben. Ob es jetzt Quinn Nordine ist, der ich sag mal, auf jeden Fall auch Kicks liegen lassen hat, sowohl Extrapunkte als auch Field Goals, hat er den Job jetzt nicht so klar gewonnen. Also, dass er mit Leistung überzeugt, er war, da wären wir wieder bei dem Einäugigen unter dem Blinden, ne? Aus meiner Sicht. Da müsste man noch mal ein bisschen beobachten, wie sich das entwickelt, ob er das Zeug hat, in der NFL Geschichte zu schreiben als Starting Kicker. Oder ob da kurzfristig noch mal eine Änderung kommt. Ich sag mal, Nick Folk ist ja nicht so weit weg. Wenn alle Stricke reißen, würde er, glaube ich, noch mal diesen Spot übernehmen können wieder. Aber wäre dann halt dementsprechend Nordin ein Gewinner der Preseason, dass er sich erstmal überhaupt diesen Job erkämpft hat.
Okay, cool. Danke erstmal für die Insights. So, jetzt habe ich schon mal ein paar Fragen dir in den Bauch gefragt. Du darfst gleich auch noch, wenn du Fragen zu den Dolphins hast, natürlich fragen. Aber Tobi, hast du eine Frage an den Frank, bevor wir in die Preview insgesamt gehen?
Ja, ich habe sogar nicht nur eine, sondern gleich mehrere. Natürlich. Wie schätzt du das Wide Receiver Core ein? Wie stark denkst du, dass Bourne, Myers und Aguilar, ich weiß nicht, ob er heute trainiert hat, aber wie stark schätzt du die drei ein? Sind das respektable Waffen oder kann man davon ausgehen, dass das Passspiel in erster Linie über die Tight Ends läuft?
Letzteres. Also da ist natürlich zu dieser Zeit es sehr schwer zu beantworten, weil wir in der Preseason halt von Jonnu Smith und Hunter Henry mehr oder weniger noch nichts gesehen haben. Das heißt, wie es tatsächlich sein wird, ist komplett offen. Aber wenn ich sehe, dass ich 5 O-Liner, einen Quarterback, einen Running Back und vielleicht sogar noch einen Fullback auf dem Platz habe, dann sind 8 Positionen weg. Wenn ich dann noch 2 Tight Ends aufstelle, dann sind 10. Dann sprechen wir noch über einen Wide Receiver, der in diesem Setup dasteht. Wenn ich den Fullback weglasse, sind es 2 Wide Receiver. Was uns natürlich wenig ausrechenbar macht und dementsprechend eventuell reichen kann. Es ist ein solides Wide Receiver Core, würde ich sagen, aber ich habe es mir auf jeden Fall als Minus aufgeschrieben, auf jeden Fall als eine der schwächeren Positionsgruppen, wenn nicht die schwächste Positionsgruppe. Sie müssen dann aber dementsprechend auch nicht so stark funktionieren, wenn diese Double Tight End Offense sich etablieren kann, wenn es hier Probleme gibt, gerade auch gesundheitlicher Art, wenn dann die beiden Top Tight Ends nicht immer regelmäßig zur Verfügung stehen und die Geschichte zeigt uns, dass Tight Ends selten eine Saison lang halten. Auf jeden Fall, wenn man 2 hat, fällt einer mit Sicherheit aus. Dann haben wir da natürlich auch noch mit Nakeel Harry noch einen, der auch noch nicht fit ist, der sich natürlich auch noch beweisen muss, also der bisher auch nicht die Erwartung erfüllen konnte. Dort ist es auf jeden Fall schwierig ist. Also ich sag mal, dass ein Jacoby Myers in unserem Depth-Chart als WR1, also mit 2 Wide Receivers auf dem Feld, neben Nelson Aguilar gelistet ist schon überraschend und zeigt, wie offen diese Positionsgruppe ist. Da muss ich auch in Kendrick Bourne halt noch ein bisschen zeigen. Und dann ist es auch schon ein Gunnar Olszewski oder sogar ein Matthew Slater, die hier gelistet sind. Wenn Matthew Slater als Wide Receiver auf dem Feld steht, dann wissen wir, dass es richtig eng war in der Positionsgruppe. Also von daher, da ist alles offen. Ich bin gespannt. Wir werden halt eine Run-Heavy-Offense sehen, wo immer mal wieder Würfe eingestreut werden. Und dafür reicht es hoffentlich.
Ja, gut. Also ich hatte mir das auch als Minus aufgeschrieben, aber ich dachte, ich frag mal. Zweite Frage, was ist mit Donta Hightower? Wie ist der zurückgekommen? Der hatte ja ebenso wie bei den Dolphins Albert Wilson unter anderem das Opt-out gewählt. Merkt man dem an, dass da noch so ein bisschen Rost da ist? Merkt er dem so ein bisschen das Alter an oder ist der so wiedergekommen, wie er gegangen ist quasi vor anderthalb Jahren?
Also ich würde sagen, er ist sogar stärker wiedergekommen, weil Hightower war ja auch oder ist ja immer leicht verletzungsanfällig. Schafft auch selten 16 heile Spiele in der Saison. Von daher ist immer die Frage, ob er stark anfängt und dann raus ist oder halt am Anfang ein bisschen Problemchen hat und hinterher dann, ich sag mal, Highlights setzen kann. Von daher glaube ich, dass ihm die Pause sehr gut getan hat, um mal den Körper ein Stück weit auszuheilen. Das Wenige, was man von ihm sehen konnte, lässt einen leicht lächeln, in der Hoffnung, dass es sehr gut ist. Also das ist natürlich mit eine der stärksten Positionsgruppen mit Linebacker. Also dann Matt Judon dazu als Neuzugang, dazu als Rückkehrer Calvin Neu, als Jungspund Josh Uche, der in der Preseason viel gespielt hat und auch einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Von daher ist da eine Heavy Rotation und auch Winovic kann da ein bisschen aushelfen, obwohl er natürlich eher als Edge dann aufgestellt ist. Also in diesem Verbund vor allem, also wenn man Matt Judon, Donta Hightower und Calvin Neu als seine drei Starting Linebacker hat, dann ist das nicht so schlecht, würde ich jetzt mal behaupten. Und wenn man dann Jawan Bentley und Josh Uche hinten dran hat, in der zweiten Reihe, die mehr oder weniger ohne Verlust eingewechselt werden könnte, also ohne Leistungsverlust, dann ist das eine bumsstarke Positionsgruppe.
Ja, und dritte Frage, wenn ich noch darf.
Auf jeden Fall.
Wie sieht euer Secondary aus? Ich habe gesehen, Stephon Gilmore fällt ja jetzt erstmal ein paar Wochen aus. Wie schwer wiegt das und wie anfällig ist die Secondary der Patriots? Gerade auch, wenn man jetzt auf Sonntag guckt, was Tua da mit seinen neuen Waffen alles anrichten will.
Ja, also die Secondary im Verbund sehe ich nicht so schlecht, weil sie von einer starken Safety-Gruppe geführt wird. Also wenn wir dann Adrian Phillips und D-Mac, also Devin McCourty, als Starting Safeties haben und hinten dran Kyle Ducker und Justin Bissell, dann klingt das nicht so mies. Und JC Jackson hat letzte Saison ultra stark gespielt, war vielleicht unser bester Corner, trotz Gilmore. Und dazu Jalen Mills und hinten dran Jonathan Jones und JoJo Williams können sich auch generell sehen lassen, aber ähnlich wie Wide Receiver ist in der Defense Cornerback unsere schwächere Gruppe. Also da ist es schon ein bisschen spitz auf Knopf genäht. Wir könnten die Rückkehr von Gilmore ganz gut gebrauchen, ohne dass der jetzt im letzten Jahr Bäume ausgerissen hätte und diese Positionsgruppe, zum Strahlen bringt. Er würde sich auf dem Niveau einreihen, die anderen spielen können, aus meiner Sicht. Die Frage ist, wie viel Bock er dazu hat. Da war ja so ein bisschen Theater, ob er für die 8 Millionen, die jetzt, glaube ich, im letzten Jahr noch auf seinem Paycheck stehen, ob er dafür überhaupt auflaufen will und wie weit jetzt er tatsächlich, gesundheitlich noch nicht in der Lage ist zu spielen. oder ein Belichick gesagt hat, weißt du was, mit der Attitude, Fine Hearts, wir machen erstmal 6 Spiele raus, da kannst du dir das überlegen, ob ihr nochmal spielen willst oder nicht. Er war ja auch immer so ein bisschen Trade-Kandidat, weil er einen neuen Vertrag haben wollte, den er so nach der letztjährigen Leistung weder bekommt noch verdient hat. Das heißt, er müsste sich so ein bisschen beweisen. Ich sehe ihn halb aus der Tür und glaube auch nicht, dass er dieses Jahr noch eine große Rolle spielen wird.
Okay, danke dafür. Also das sind ja wirklich dann Insights, die man so von außen dann nicht so wirklich hat.
Ist natürlich auch nur meine bescheidene Draufsicht, ne? Also ob da von irgendeine richtige Einschätzung bei war, wird auch nur die Zeit zeigen können.
Aha. Solange man immer, solange wir immer noch mehr treffen als manche General Manager im Draft, machen wir einiges richtig hier.
Ja, genau.
Von daher alles, also wirklich super interessant. Danke dafür schon mal. Micho, hast du noch eine Frage?
Natürlich habe ich Fragen und wenn Tobi mehr als eine darf, dann darf ich ja auch mehr als eine, oder?
Aber bitte nicht allzu lange. Nein. Ja, wir wollen nicht 3 Stunden aufnehmen.
Erste Frage, ganz, ganz klar. Devin Godshaw haben wir ja für relativ viel Geld zu euch ziehen lassen. Er ist ja sehr gut bezahlt worden. Das Geld hätte er bei uns nie gekriegt. Wie macht er sich?
Ich sag mal unauffällig, würde ich jetzt mal sagen, was nichts Schlechtes sein muss. Also da sind mir andere in der Preseason mehr aufgefallen. Ich müsste auch noch mal gucken und durch unser Vorgespräch war es dann Godshaw, stimmt, den gibt's ja auch noch. Ich müsste jetzt tatsächlich gucken, ob er Preseason-Snaps hatte. Mir ist er bewusst nicht aufgefallen. Das kann aber auch daran liegen, dass das mit, ich sag mal, unserem Rookie Christian Barmore, dann Lawrence Guy und ähnlichen und auch ein Chase Winovich auf Edge dann drumherum präsenter waren. Im Death Chart ist er Starting D-Liner mit Lawrence Guy zusammen und dann die Edges der Dete, Dietrich Weiss und Henry Anderson drumherum und Chase Winovich als Backup, was auch eine ordentliche Front 4 ist und somit eine ja sehr tiefe, sehr schöne Front 7 ist. Also auf jeden Fall unsere große Stärke in der Defense. Die Front 7 ist sowohl in der Spitze als auch in der Breite sehr, sehr gut besetzt. Und ich denke mal, dass Godshaw da seine Rolle finden wird. Selbst wenn er ein Ausfall wäre, gibt es in der Tiefe genügend, die das auffangen könnten. Sonst hätten wir auch Typen wie Adam Butler oder so nicht ziehen lassen, würde ich sagen.
Okay, dann wäre meine zweite Frage, die geht dann Richtung Offense und da kann es sich natürlich nur um Mac Jones drehen. Wer hier den Podcast schon gehört hat, weiß, dass ich kein großer Mac Jones-Fan bin. Er hat aber noch die Gelegenheit, mich des Besseren zu überzeugen. Ich habe halt bei ihm bei Alabama am College ein paar Spiele gesehen, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, was für eine Graupe. Also er hat mich weniger beeindruckt als Tua, den ich jetzt auch noch nicht so beeindruckend fand wie einige andere. Ich mag aber grundsätzlich seinen Spielstil. Deswegen, ich halte ihm zugute. Ich glaube, also er kann wahrscheinlich was werden. Ja, wer weiß. Aber in der AFC, die zumindest mit den Bills und mit den Dolphins gute Secondaries haben, in einem Spielsystem, also Josh McDaniels System oder die Bill Belichick Offense oder wie auch immer, ist normalerweise nicht dafür bekannt, rookie-freundlich zu sein. Und egal, was man von Tom Brady halten mag, sportlich war der nun mal in der Beziehung outstanding, dass er das auch so relativ problemlos umsetzen konnte. Seht ihr da nicht ordentlich Probleme erstmal auf euch zukommen und eine lange, lange Lernphase von Mac Jones?
Generell ja, was so ein bisschen meine Aussage am Anfang unterstreicht, dass es mich überrascht hat, dass man jetzt nicht mit Cam Newton gegangen ist, weil ich Mac Jones hätte sitzen lassen zum Lernen, Aber über die Jahre habe ich eins gelernt, wenn Bill Belichick entscheidet, dass es soweit ist, dann ist er in der Regel auch soweit. Also da hat er, ich sag mal, ein sehr geringes oder sehr geringe Fehlerprozentzahl. Ich habe nur Herausragendes gehört über Mac Jones. Also, dass sie es noch nie erlebt haben, dass einer die Defense-Playbooks sich angeguckt hat, um zu wissen, wie die Defense überhaupt eingestellt ist, um darauf reagieren zu können. Das soll einen ultra hohen Football-IQ geben, so dass er jetzt schon Dinge kann und macht, die man von einem Rookie auf keinen Fall erwarten sollte. Inwieweit das Ganze jetzt, ich sag mal, Patriots-Propaganda ist, um ihn als der zu verkaufen, der er vielleicht noch gar nicht ist, kann kein Mensch sagen. In der Preseason, er hat auf jeden Fall nicht einmal gezuckt oder zurückgezogen oder sonst wie, sondern war bei jedem Spielzug 100% auf dem Feld und im Spiel, hat jeden Hit wie ein Champion genommen und auf jeden Fall keine Anzeichen gezeigt, dass er es nicht bringen könnte. Auch ein Tom Brady wurde ja erst ein Tom Brady in späteren Jahren. Ich sage jetzt mal, das ist ja so ein bisschen, was man ihm im Anhang oder vorwirft, dass er an den ersten drei Titeln ja eigentlich gar nicht beteiligt war so richtig, dass die Defense die gewonnen hat und es eigentlich egal wäre, wer da auf dem Feld stand. Das kann man jetzt von diesem Team ähnlich sagen. Also ob jetzt da ein Mac Jones steht oder ein Brian Hoyer, ist am Ende, glaube ich, nicht schlachtentscheidend. Er muss nicht die mega tiefen, genauen Pässe in jedem Play anbringen, sondern sie immer nur wieder einstreuen, um die Defense halt vom Run-Game abzulenken. Der Rest macht die O-Line, die, ich sag mal, besonders groß, besonders breit, besonders schwer ist und einem Mac Jones ausreichend Zeit geben sollte, gute Entscheidungen zu treffen, die er im Ansatz gezeigt hat, treffen zu können, falls das richtiges Deutsch war. Und dann sind es ja auch, ich sag mal, unsere Catching-Backs, die kurze Screen-Pässe fangen können, die Tight-Ends, die sich, ich sag mal, nur 5, 6, 7 Yards entfernen und so gesehen eine Mac Jones auch Sicherheit bringen können. Es wird mit Sicherheit nicht da die 30-Yard-Bomben am Stück geben. Und wenn man das alles betrachtet, glaube ich, dass er einen grundsoliden Job bringen kann. Ob es in Woche 1 schon so weit ist, das werden wir dann sehen. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, erwarte es. Aber für mich würde jetzt auch nicht die Welt untergehen, wenn er da jetzt 3 Picks wirft gegen eine wirklich gute Secondary, also vor allem die Cornerbacks mit Xavier Howard und Byron Jones, wenn die ihm da 1, 2 Bälle abluchsen können, die dann tief kommen, weil er dann halt Rookie-Mistakes macht, die ihm als Rookie auch zustehen.
Ich meine, wo steht der Rekord in der AFCs? 4 Picks in einer Halbzeit? 6 Picks in einer Halbzeit? Wie war das damals bei Nathan Peterman? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Ja, irgendwie sowas. Ne?
Das sollte er zunächst nicht machen, das gebe ich ja zu.
Solange er keine Geister sieht.
Ja, gut. Rico, war das kurz genug an Fragen?
Alles in Ordnung, natürlich. Also, wie gesagt, ich kenne euch beiden, ja? Ja. Das kann ja dann gerne mal in die in mehrere Wochen an Fragen enden. So, Frank, jetzt haben wir dich gelöchert, aber jetzt kannst du natürlich auch noch Fragen an uns stellen, bevor wir dann konkret auf das Spiel zu sprechen kommen.
Okay, ja, also ich hatte ja schon, oder ihr habt das in Teilen ja schon vorweggenommen mit euren Captains. Also ich hatte ja gefragt nach unseren Ex-Spielern, wie die sich so machen. Nun habe ich gesehen, dass, wie gesagt, Roberts und J-Mac als Captain direkt da sind. um meine eigentliche Frage direkt zu beantworten. Und dann mit, also den einzigen, den wir jetzt noch nicht so richtig hatten, war Adam Butler. Eric Rowe ist auch Starting Safety. Und ja gut, Jabal Sheard schon ein bisschen her. Aber das wäre so, ja, nochmal die Frage, ja, wie ihr die Jungs aufgenommen habt, ohne dass ihr jetzt groß das wiederholen müsst mit Robert und J-Mac.
Tobi, magst du da noch antworten?
Ja, also wenn man jetzt auf zum Beispiel auf Adam Butler oder sowas zu sprechen kommt, dann sind die in erster Linie dafür da, um Tiefe und Erfahrung und einen soliden Part zu bieten, um einen Grundkonstrukt zu haben, gerade auch Adam Butler als gelisteter Defensive End. Wenn jetzt zum Beispiel Jalen Phillips, den man ja auch auf End stellen könnte, dann nicht so noch nicht so in der Lage ist, das abzuliefern oder das zu zeigen, was man eigentlich von ihm erwarten kann. Also das heißt, dass man da eine Grundlage hat, dass er sowohl Erfahrung weitergeben kann, als auch eine Spielqualität auf den Platz bringt, die zumindest ein gewisses Niveau sicherstellt. Dass es über kurz oder lang so sein soll, dass er hinter zum Beispiel Jalen Phillips in die nächste Reihe rückt, ist zwangsläufig. Aber solange, wie das noch nicht passiert, hat man ihn halt, und dann soll er nicht keine Wunderdinge vollbringen, aber solide seine Leistung bringen.
Okay, und also ihr spielt auch eine 3-4-Defense.
Wir spielen eine hybride Defense, das kann man so nicht sagen, was wir da tatsächlich spielen. Das ist von Spielsituation zu Spielsituation sowohl als auch von Gegner zu Gegner unterschiedlich, weil wir viele Spieler haben, die flexibel an mehreren Punkten eingesetzt werden können. Ich hatte gerade Jalen Phillips erwähnt. Der kann halt End spielen, der kann aber auch als Linebacker aufgestellt werden. Solche Leute wie Zach Sieler, die können Defensive Tackle spielen, müssen sie aber nicht, sondern können auch Defensive End spielen. Also man hat da mehrere verschiedene Möglichkeiten, die man individuell anpassen kann, und Brian Flores hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er da durchaus auch in der Lage ist, den Gegner vor Schemes oder vor Looks zu stellen, mit denen sie nicht gerechnet haben, und das etwas schwerer zu gestalten, um es mal so zu sagen.
Ja, würdet ihr denn aber generell, wie würdet ihr eure Run-Defense denn einschätzen? Also ich habe mir da ein großes Minus gemacht und für die Secondary ein großes Plus. Sprich, das wäre natürlich ganz interessant, wenn ich jetzt die größte Stärke der Patriots nehme, nämlich das Laufspiel, eine Run-Heavy-Offense, die zu erwarten ist. Wie gut, glaubt ihr, könnt ihr das aufnehmen?
Ich weiß nicht, wollt ihr da was zu sagen? Bei mir würde es relativ kurz.
Ja gut, ich meine, da hat sich ja in der letzten Saison zu dieser Saison nicht viel geändert. Wir hoffen natürlich, dass Alan Roberts deutlich besser ist. Wir haben unseren schwächsten Spieler abgegeben, was die Laufverteidigung auf Edge angeht, und zwar Kyle Van Noy. Das war letztes Jahr ein Totalausfall. Die sind immer über seine Seite gelaufen und waren relativ häufig erfolgreich. Das hat man ausgemerzt. Wir haben jetzt natürlich Andrew Van Ginkel, der eine größere Position bekommen hat. Wir haben Emmanuel Ogbah, der ein klarer Edge-Defender ist. Wir haben Jalen Phillips in der ersten Runde gedraftet, der auch Outside-Linebacker-Edge spielt und da auch definitiv Vorteile gegenüber Kyle Van Noy. Wenn ich die Erfahrung jetzt abziehe, da aber deutlich körperliche Vorteile liefert. Das war, denke ich, im Laufspiel das größte Problem. Wir haben mit den Spielern, die wir in der D-Line zentral haben, Spieler, die sich noch entwickeln. Christian Wilkins geht in sein drittes Jahr, und dann haben wir ja noch den Spieler, der in zweites Jahr geht. Wir haben Adam Butler geholt. Wir haben also da genug Qualität, die also sich auch entwickeln sollte. So würde ich das jetzt beschreiben. Ob es jetzt eine Schwäche sein wird, wie letzte Saison? Das ist die große Frage. Ich sehe schon, dass man da gewisse Sachen verbessert hat. Man muss jetzt gucken, wie wird die Rolle von Jerome Baker ausfallen und kann Elan Roberts an seine, nicht an die letzte Saison, sondern an die Saison davor anknüpfen. Dann ist die Schwäche ein bisschen ausgemerzt. Trotzdem sind wir dort sehr dünn besetzt und die allgemeine Geschichte ist schon richtig. Ja, also, dass die Laufverteidigung natürlich nicht so stark ist wie die Passverteidigung, was halt auch der modernen NFL, sag ich mal, so entspricht. Und ja, es ist natürlich doof, wenn du jetzt zum Beispiel wie gegen die Patriots spielst, um da jetzt ein bisschen vorzugreifen und sagst, okay, die laufen halt besser, dann ja, muss man da halt mal gucken, wie oder was man macht. Dementsprechend, ja, Micho, da möchtest du vielleicht noch was ergänzen.
Ja, also du hast es gerade eben schön angesprochen mit der modernen NFL. Richtig, die reine Laufverteidigung ist nicht unsere Stärke. Das heißt, wenn man gegen uns zum Erfolg kommen will, ist Laufen nicht die schlechteste Wahl. Allerdings ist halt dieses Run-Heavy oder zu versuchen, nur über das Laufspiel zu kommen in der modernen NFL, halt auch nicht unbedingt der erfolgreichste Weg. Selbst wenn ich für 300 Yards insgesamt als Team laufe, ist die Wahrscheinlichkeit immer noch größer, glaube ich, dass ich das Spiel verliere, weil das Passspiel halt eben einfach deutlich effizienter ist. So, und ich glaube tatsächlich, also wenn ich die Wahl habe, die Secondary oder die Laufverteidigung zu stärken oder gegnerischen Teams zu sagen, entweder ihr passt gegen uns oder ihr lauft gegen uns, würde ich immer sagen, okay, dann dürfen die gegnerischen Teams gegen uns laufen. Ja, die Laufverteidigung könnte besser sein, das stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, ja, wenn nicht, zwar nicht so gewollt ist, aber nicht so dramatisch ist, wie sich das immer anhört.
Ja, ja. Also für mich ist halt die Blaupause einer erfolgreichen Patriots Offense wäre aktuell eure Defense. Ich sag mal, die Stärken auf Corner, eine absolute Stärke, die aber mehr oder weniger sich neutralisiert, weil unsere Wide Receiver mehr oder weniger diese Aufmerksamkeit nicht bräuchten. Das heißt, die decken ihre zwei Leute da mehr oder weniger 1:1 zu und sind so gesehen aus dem Spiel. Dann haben wir noch, also das Laufspiel oder kurze Pässe auf die Running Backs beziehungsweise die Tight Ends, wo dann, wie gesagt, die Ends vor allem erstmal ihre Arbeit machen müssen und als absolute Schwachstelle da sind oder eben in den Raum dazwischen mit kurzen Tight End Pässen, wo dann so gesehen die Safeties vorkommen müssten und das ein bisschen wegnehmen. Und das wäre für mich so ein bisschen die Blaupause für ein erfolgreiches Patriots-Spiel, dass wir euch genau an die Stelle bringen könnten, wo ihr nicht hinwollt.
Ja. Micho, möchtest du?
Ja, da sind wir natürlich schon in der Spielanalyse. Grundsätzlich... Grundsätzlich sehe ich das richtig, aber der große Vorteil ist einfach, wenn wir mit unseren Receivern und mit unseren Cornerbacks, wenn wir mit unseren Cornerbacks tatsächlich, sage ich jetzt mal, 1:1 problemlos spielen können, brauchen wir keine Safety-Hilfe, stärkt das unsere Randverteidigung absolut. Das heißt, durch die Stärke unserer Cornerbacks und die Stärke unserer Secondary werden wir natürlich hingehen und werden das Spiel oder werden auch den Lauf besser verteidigen können. Mhm. Das ist schon mal das eine. Und wir haben es vorhin erwähnt, wir haben zum Beispiel durch Jalen Phillips und zum Beispiel auch durch einige andere Spieler, wir haben grundsätzlich mittlerweile mehr Fähigkeit noch in der Line. Und wenn jetzt umgekehrt du wiederum sagst von wegen, okay, und wir haben eine starke Front Seven, ne, sag ich wiederum, wir können mit unseren Wide Receivern genau diese Stärke umspielen. Also du hast schon recht, es trifft da irgendwo die Stärke auf Schwäche, aber von beiden Seiten her. Und das finde ich dann schon sehr, sehr, sehr spannend wieder. Aber Grund, wenn das wieder aber wiederum ist, also wenn man wirklich sagt von wegen, okay, es treffen zwei Stärken auf jeweils auf zwei Schwächen, da würde ich im Moment immer auf das Passspiel setzen. Und da hätten wir halt dann eher unsere Stärke.
Okay, also
William Fuller, der suspended ist.
Ja gut, da kommen wir ja gleich noch drauf. Ich will hier noch mal kurz Struktur reinbringen. Also das ging jetzt schon viel. Also ich denke, wir haben jetzt schon einiges dem vorgenommen, was wir gleich noch besprechen sollten. Frank, hast du noch eine weitere Frage bezüglich der Miami Dolphins?
Nee, ich halte mich dann mal zurück. Nicht, dass wir das letzte auch noch aus der aus dem weiteren Programm rausquetschen.
Ah, alles gut. Wir bringen es ja dann nachher nur noch in Form. Ihr könnt dann jetzt noch mal 10 Minuten vor, 10 Minuten zurückspulen. Ja, wir spielen am Sonntag mit den Miami Dolphins bei den New England Patriots. Es ist das erste Saisonspiel, also man weiß nicht so wirklich, was einen erwartet. Was uns aber erwarten wird oder was uns begleitet, wie all die Jahre jetzt schon, ist der Injury Report. Und da lese ich euch mal eben vom Mittwoch, vom 8. September, weil den aktuellen habe ich gerade leider noch nicht vorliegen vom Donnerstag. Limitiert trainiert haben Wide Receiver Nelson Agholor wegen einem Knöchel. Yodney Cajuste, der Tackle mit Hamstring, also Muskel irgendwas. Und Jalen Mills, der Safety, auch Knöchel. Bei den Dolphins haben limitiert trainiert Liam Eichenberg wegen Hüfte?
Oberschenkel,
stimmt, ja. Hip ist Hüfte, ja. Weltklasse. Und Preston Williams wegen seinem Fuß, oh Wunder, oh Wunder. Und voll trainiert, aber mit leichten Wehwehchen haben Salvin Ahmed wegen seinem Rücken, Clayton Fitzgerald mit der Schulter, ebenso Devante Parker wegen der Schulter, Elan Roberts wegen Knie und Albert Wilson wegen seinem Quadrizeps. So, das sind die Geschichten, die dort bei den Miami Dolphins und bei den New England Patriots aufgelaufen sind. Bei den Patriots war ich jetzt etwas überrascht, da ist man mehr gewohnt, die da reinkommen. Und ja, das ist so ein bisschen der Einstieg in die Analyse zum Spiel. So, Frank, du hast ja gerade schon mal so ein bisschen, bist du reingegangen in die Analyse. Ich starte mal ganz gerne so mit den typischen Keys to Win. Da hast du vorhin schon einmal das Laufspiel genannt. Ist es einer der Schlüssel zum Sieg der New England Patriots über die Miami Dolphins? Und was siehst du noch für Keys to Win bei den New England Patriots? Wenn du so, ich sag mal, typischerweise sind es so 3, wenn du nur 2 hast, ist auch okay, wenn du 4 hast, ist, sagen wir da auch nicht nein.
Ja, also ich würde sagen, also ein Key to Win ist natürlich immer Ballkontrolle. Da kann ein Laufspiel natürlich immer helfen, viel Zeit von der Uhr zu nehmen. Das wäre auf jeden Fall ein Key to Win. Dann, Rookie-Mistakes vermeiden. Ne? Darauf kommt es, glaube ich, am allermeisten an, dass Mac Jones ruhig und sicher in das Spiel kommt und das Selbstbewusstsein entwickelt, dass er ein NFL-Starter sein kann oder ist. Und wenn das passiert, dann ist das auf jeden Fall ein Key to Win. Also wenn wir da aufgeschreckten Hühnerhaufen haben hinter der O-Line, der panickt durch Druck, dann wird es eng. Das wäre auf jeden Fall einer. Aber ja, mit einem etablierten Laufspiel, mit kurzen Pässen, mit Screens, kann man sich da, ich sag mal, schnell eine gewisse Ruhe erarbeiten. Und das wäre der absolute Key to Win. Also auf Offense-Seite und dann für die Defense gilt es, dass vor allem unsere Secondary, eure Passempfänger dementsprechend möglichst stark, möglichst lange rausnehmen kann, so dass ihr dort keine kurzfristigen Erfolge generieren könnt. Und wenn das funktioniert, dann wären das die absoluten Keys to Win.
Okay, cool. Danke dafür schon mal. So, dann kommen wir einfach, um das jetzt im ersten Moment unkommentiert zu lassen, kommen wir einfach zu den Keys to Win der Miami Dolphins. Tobi, welche Key to Wins hast du für die Dolphins ausgepackt?
Naja, also im Endeffekt könnte man es, wenn man es einfach machen will, einfach umdrehen.
Ja.
Was muss gelingen, Mac Jones spüren zu lassen, dass das der NFL und nicht College ist. Also, dass das nochmal ein ganz anderes Niveau ist. Wenn man es schafft, den Rookie unter Druck zu setzen und wenn man es schafft, den zu stressen und er dann Bälle werfen muss, die vielleicht in engere Fenster gehen, als ihm das lieb ist, dann sehe ich unsere Secondary doch sehr stark in der Lage, da den einen oder anderen Ball abzufangen. Es kursierten ja schon Memes im Internet, dass der beste Passempfänger am Sonntag von Mac Jones Xavier Howard sein würde. Wenn das passiert, dann wäre das sicherlich ein Schlüssel zum Sieg. Zweiter Schlüssel liegt bei der O-Line, wo man nicht genau weiß, was die kann, wie die kann und wie überhaupt. Wenn die O-Line es schafft, Tua Zeit zu geben, dass er drei oder vier Sekunden Zeit haben würde, um den ein oder anderen längeren Pass auf unsere schnellen und wendigen Receiver anzubringen, dann sieht's für uns auch offensiv natürlich ganz gut aus. Dass sie darüber hinaus auch in der Lage sein müssten, Miles Gaskin und Savon Ahmed mal ein paar Lücken zu reißen, dass die vielleicht da die ein oder andere Yards machen können, dann wäre das sicherlich auch nicht verkehrt. Großer Key, den ich mir aufgeschrieben habe, ist in dem Zusammenhang auch First Downs kreieren, weil da sehe ich so ein bisschen das Problem, wie das Spiel laufen könnte, dass es die Dolphins vielleicht nicht so gut hinbekommen, Drives aneinander zu bauen und längere Serien dann das Feld runterzubringen. Da sehe ich die Gefahr, dass das ein bisschen schwierig werden könnte. Was der letzte Key to Win ist, das hat natürlich viel mit jetzt nicht mit der O-Line, sondern viel mit Tua zu tun. Tua sollte eine Arizona-Leistung zeigen. Wenn er das schafft, durch die Saison auch konstant dieses Niveau zu halten, dann ist sicherlich viel gewonnen. Mein Key to Win ist daher, wenn wir nicht über Jacoby Brissett reden müssen, dann haben wir schon viel gewonnen. Weil das wird dann wahrscheinlich folgen.
Ich finde das ja immer witzig, weil Tobi ist immer derjenige, der über solche Themen nie sprechen will und sie dann selber immer auf den Tisch bringt. Also ich wäre zum Beispiel gar auf die Idee gekommen, Jacoby Brissett in dieser Preview zu nennen. Wäre aber tatsächlich wahrscheinlich der Erste nach dem Spiel, der darüber reden möchte, während Tobi da gar nicht drüber reden möchte, ihn jetzt aber in dieser Preview erwähnt. Tobi.
Ich rede darüber, über Dinge nicht reden zu müssen, genau.
Ja. Die Inception. Micho, jetzt hat Tobi schon mal ein paar Keys to Win genannt. Hast du andere Keys to Win? Möchtest du die Keys to Win ein bisschen verfeinern?
Ja, genau. Ich würde was verfeinern, und zwar würde ich weggehen von einzelnen Spielern. Ich würde sagen, erster Key to Win ist, mach die Offense der Patriots eindimensional. Wie auch immer das gelingt, ob es dadurch ist, dass du Rookie-Fehler ausnutzt, dass du Mac Jones unter Druck setzt, dass du, egal wie, die Passempfänger abmelden kannst, aber mach sie eindimensional, dann fällt es dir auch leicht, eine Run-Heavy-Offense zu stoppen. Vor allen Dingen, wenn du in Führung gehst und sie dann irgendwann werfen müssten, rein theoretisch, das wäre, das wäre am allerbesten. So, offensiv würde ich ganz klar sagen, wir haben eine Stärke von unseren Wide Receivern, das ist die Geschwindigkeit. Ja, auch ohne Will Fuller haben wir tatsächlich ein extrem schnelles Wide Receiver Core, ein sehr wendiges Wide Receiver Core, ein sehr vielseitiges Wide Receiver Core. Und das wäre das Ziel, vertikal das Feld in die Länge ziehen und darum die doch starke Front Seven der Patriots umgehen, indem wir da wirklich in die Länge gehen. Da kommt es natürlich dann in dem Zug auf Tour an, dass wir halt eben nicht nur über Kurzpassspiel oder sowas gehen. Das heißt auch durchaus an der Nies ein bisschen attackieren und dann halt, wie gesagt, in Führung gehen. Ich glaube, das würde halt dementsprechend es den Patriots schwer machen, ihren geplanten Gameplan durchzuziehen. Ja. Das sollten so unsere beiden Hauptkeys to win sein und den Rest hat Tobi und auch Frank haben das ja schon relativ klar und deutlich gesagt. Ich wollte das jetzt nur noch ein bisschen allgemeiner ausdrücken.
Das ist ja nett von dir. Das ist ja nett von dir. Und ja, da füge ich jetzt gar nicht mal so was Großes hinzu. Der Frank hat es aber gerade schon angedeutet mit seiner Sache. Will Fuller ist immer noch suspended, genau für das, also er hatte eine 6-Spiele-Sperre und hat 5 bei den Texans abgesessen und muss jetzt noch eben eines wieder absitzen. Das ist jetzt das Spiel gegen die Patriots oder bei den Patriots. Ich finde das nicht unbedingt schlimm. Also er hat in dieser Vorbereitung auch wirklich nicht so viel mitgemacht, weil immer noch so ein paar Wehwehchen da waren. Und man hat gesagt, okay, wir lassen es einfach auskurieren. Das war irgendwie das in dem ganzen Wide Receiver Core. Also ich glaube, wir sind erst in den letzten 2 Wochen wirklich dazu gekommen, miteinander zu trainieren. Das war eine Geschichte. Und ja, jetzt haben wir natürlich Will Fuller nicht. Aber das macht gar nichts, würde ich sagen. Und dadurch, dass das halt gar nichts macht, ist es halt egal, ob Will Fuller spielt oder nicht. Warum ist das egal? Natürlich wären wir mit Will Fuller besser aufgestellt. Keine Frage. Wir haben jetzt aber Devonta Parker auf der einen Seite. Wir haben Jalen Waddle in der Mitte. Wir haben Albert Wilson, ja, nehmen wir auch nach außen oder nach innen. Wir haben einen Preston Williams, der theoretisch zwar jetzt ja, limitiert trainiert hat, aber auch da wäre. Wir haben einen Mac Hollins, der mit Tour eine sehr gute Synergie gezeigt hat. Wir haben einen Hunter Long als Rookie, der die meisten Bälle im College Football gefangen hat als Tight End, also mehr Bälle als Kyle Pitts letzte Saison gefangen hat. Ich glaube, das lag unter anderem an den unterschiedlichen Anzahl an Spielen, wenn ich richtig informiert bin. Gut, aber das zeigt zumindest, was Hunter Long theoretisch könnte. Und dann haben wir immer noch einen gewissen Mike Gesicki, der auch noch mal über die Mitte kommen kann, aber auch outside sich aufstellen kann. Dementsprechend ist Will Fuller eine wahnsinnige Hilfe, was natürlich die Tiefe des Feldes angeht. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Dolphins gerade im ersten Spiel, wir wissen nämlich nicht, ob zum Beispiel ein Austin Jackson mitspielen darf, wegen Corona, Close Contact zu Adam Shaheen, wenn ich das richtig weiß, die O-Line-Tour nicht viel Zeit geben wird, dann haben wir sowieso ein Problem. Und dementsprechend kommen wir sowieso gar nicht so dazu, unbedingt viel tief zu gehen. Ja, ich meine, wir sind schon in der Preseason einige Male tief gegangen. Tua war letzte Saison der Quarterback mit der geringsten Anzahl an tiefen, erfolgreichen Pässen oder tiefen Pässen generell. Aber wirklich diese kurzen Bälle, ja, dieses getimte Passspiel, was die Saints mit Drew Brees, und das ist ja eigentlich der Vergleich, den die Dolphins mit Tua haben. Ja. Tua wird nie irgendwie ein Spieler sein, der auch viel läuft. Ja, Patrick Mahomes, Tua ist kein Patrick Mahomes. Tua kann in der Pocket viel kreieren, beziehungsweise kann dem Druck auch sehr, sehr gut ausweichen. Das hat er letzte Saison gezeigt. Er stand sehr häufig unter Druck, ist den Ball sehr schnell losgeworden, hatte aber auch dazu dann im Vergleich noch eine sehr hohe Quote an Druck, bei Druck, dem er ausgewichen ist. Da war nur Josh Allen besser. Das zeigt, dass er da nicht schlecht ist. Und dementsprechend ist das zwar doof, dass Will Fuller nicht da ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das, wenn wir 3 Passempfänger, 4 Passempfänger da stehen haben, auch mit kurzen Pässen sehr, sehr gut geregelt werden kann und dementsprechend dann auch die Yards after Catch wichtiger sind als die tiefen Bälle. Und da wäre dann zum Beispiel die Frage zurück, die Verteidigung gegen das Kurzpassspiel, gegen Pässe, die jetzt, ich sag mal, 2 Yards oder Line of Scrimmage bis zu 7, 8 Yards über die Line of Scrimmage gehen, diese Bälle, Wie sind die Patriots da aufgestellt? Also ist da auch Fragen, wo du sagst, okay, ja, das ist eigentlich immer noch durch unsere Front Seven, die sind da auch gegen den Pass recht gut in der Box oder halt im Bereich der Box, oder ist das wirklich durch die nicht so starke Secondary oder die dünne Secondary vielleicht auch ein Angriffspunkt für die Dolphins?
Also ein Angriffspunkt ist es auf jeden Fall. Das ist ja, ich sag mal, dieses Kurzpassspiel zwischen die Linien ist ja deshalb so erfolgreich, weil es halt kaum jemand richtig verteidigen kann, weil eigentlich jeder eine andere Aufgabe hat, als genau dort zu sein. Also mein Selbstbewusstsein ist groß genug, dass ich sage, jo, das schaffen die locker. Also natürlich werden wir die Fins nicht bei null Punkten halten oder so. Da werden immer mal wieder First Downs kommen, die genau auf diesem Wege passieren, weil halt, ich sag mal, unser Blitz zu stark war und dadurch die Lücke entstanden ist, weil sich der Tight End oder ein Wide Receiver in diese Mitte dort vorgewagt hat und der Safety halt dementsprechend nicht kommen kann, weil er hinten Hilfe für die Corner geben muss. Da werden mit Sicherheit auch mal Lücken entstehen, aber eine Stärke der Patriots ist mit Sicherheit das Adjusten auch in einem Spiel, wenn man ich sag mal, die ersten Codes geknackt hat und zum Start der zweiten Halbzeit dort nochmal gegengesteuert hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass gerade zu Beginn des Spiels, wenn die Pässe kommen, dort eine gute Erfolgsmöglichkeit für die Dolphins besteht. Die Frage ist halt auch da, wie viel Druck können wir auf Tua aufbauen, dass er überhaupt diese Bälle werfen kann. Da ist so ein bisschen, ja, einer der Keys to Win, ne? Also, dass man frühzeitig Tua aus der Komfortzone holt und er dann auch überhastet die Bälle wegwerfen muss, damit man eben nicht an diesen Stellen anfällig ist. Und wenn man sieht, dass man da nicht durchkommt, weil die O-Line hält oder Tua genügend Escape-Potenzial hat, dass er diese Bälle anbringen kann, dann wird man halt das Spiel dementsprechend anpassen, dass man in der Stelle halt stärker präsent ist, damit man in diese Schnittstellen nicht die Bälle kassiert. Es bleibt spannend, also mega spannend. Offen wie es Hornberger schießen oder wie das hieß.
Klingt in jedem Fall auch sehr gut. Michael, jetzt habe ich eine Frage, die sich jetzt bei der Antwort von Franken aufgedrängt hat. Druck aufbauen. Und da ist es ja so, die Patriots und gerade auch die Dolphins, die ja so ein bisschen abgewandelte Patriots-Defense spielen, mit dem Blitzen. Jetzt ist Tua gegen den Blitz gut, aber unter Druck jetzt nicht ganz so. Wie würdest du versuchen, an Patriots-Stelle Tua unter Druck zu setzen, ohne ihn wirklich den Blitz, also wie würdest du es angehen, eben aufgrund dieser beiden Statistiken, dass Tua gegen den Blitz gar nicht so schlecht ist, aber unter Druck halt etwas schlechter dasteht?
Ja, nimm ihm die kurzen Pässe. Das wäre so meine Lösung. Tua hat und wird er auch nie haben, den Mega-Arm. Also er ist hier kein Ken Allen oder sowas, der den Ball mal eben aus dem Handgelenk 30 Yards weit feuert mit einer super Präzision. Präzision ist ja noch was anderes, aber das ist er nicht. Sondern er hat einen guten Rhythmus, er sieht die freien Spieler, er sieht die freien Lanes, wo er die Spieler bedienen kann, auch über das Kurzpassspiel. Und das wäre tatsächlich die Geschichte, wenn ich Druck auf Tua aufbauen will, dann nehme ich ihm diese kurzen Pässe, damit nehme ich ihm die einfachen Reads, den einfachen Ausweg. Und dann muss Tua halt eben gucken, dass er ohne diesen starken Mega-Arm zu haben, eventuell sogar aus der Pocket scramblen, weil dann kommt der Druck ja definitiv durch, und dann den weiten Pass anbringen muss. Und da ist Tua halt eben nicht so sicher. Das ist nicht seine Stärke. Und so würde ich versuchen, den Druck auf Tua aufzubauen.
Gut, das ist ja schon mal eine interessante Geschichte. Beziehungsweise, ja, würde ich wahrscheinlich genauso versuchen. Gut, jetzt sind wir an dem Punkt schon mal weiter. Keys to Win sind wir ein bisschen drauf eingegangen. Jetzt frage ich Frank, du hast ja jetzt die Keys to Win der Dolphins so gehört. Mein gut, überrascht dich da was, beziehungsweise hast du da ein, zwei Sachen, wo du vielleicht nochmal irgendwas genauer wissen willst, beziehungsweise wo du sagst, okay, das würde ich vielleicht sogar anders sehen, beziehungsweise oder uns sagst, okay, da ist bei euch vielleicht kein Key to Win, das habt ihr vielleicht bei den Patriots falsch eingeschätzt.
Nö, ich würde hundertprozentig mit der Einschätzung mitgehen. Also das war ja so ein bisschen, wenn ich schon gesagt habe, dass Cornerback in der Spitze und in der Tiefe auf jeden Fall eine schwächere Positionsgruppe ist und ihr mit der Auswahl an Wide Receivern und Tight Ends dort eher eine Stärke habt, dann ist das genau der Key to Win. Da kommt es drauf an. Und ja, da ist es wieder, ob unsere Front 7 mehr oder weniger genügend Druck aufbauen kann auf Tour, dass er diese Stärke nicht ausnutzen kann. Also von daher, ich hätte es genau so eingeschätzt, wie ihr es eingeschätzt habt.
Immerhin haben wir keinen Quatsch erzählt, ja. Ist auch schon mal viel wert. Tobi, andere Frage natürlich genau andersrum an dich. Gibt es etwas, wo du sagst, ich weiß nicht?
Ich weiß nicht, das hat Frank eben schon so gut gesagt. Mir macht unsere Laufverteidigung ein bisschen Sorgen. Ich habe da Hoffnungen, aber das macht mir schon ein bisschen Kopfzerbrechen. Was mir Kopfzerbrechen macht, und da muss ich jetzt wieder auf eine Personalie eingehen, weil er die selber in der Preseason erwähnt hat, ist Eric Rowe gegen Tight Ends. Welchen sehen wir? Er hat sich ja teilweise von den Besseren der Liga im letzten Jahr ganz schön einseifen lassen, hat dann in der Preseason und in der Offseason gesagt, ja, ich habe dran gearbeitet und keine Ahnung, und ich werde viel besser und so weiter und so weiter. Das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Was mich aber, wo ich echt mal gespannt bin, ist das Playcalling, unser offensives Playcalling. Weil wir haben in der Preseason kaum RPOs gesehen, nur ein paar Screens auf zum Beispiel Miles Gaskin. Und ich denke, wenn man da dem Druck so ausweichen kann und wenn man das nutzen kann, dann könnte man darüber auch durchaus viel Raum und viel auf dem Board machen. Und da bin ich ehrlich gesagt gespannt. Und wie gesagt, ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeiten zu sehen, dass die Dolphins in der Lage sind, viele lange Drives aneinander zu schachteln, weil ich die Probleme sehe, die auf uns zukommen könnten, First Downs zu erzielen. Aber wir werden sehen.
Generell ist unsere Offense ja sehr spannend mit dem neuen Offense-Koordinator, was für ein System wir überhaupt fahren, wie das mit den beiden Koordinatoren funktioniert. Das wird eine der spannendsten Fragen, glaube ich, sein. Und welche Identität unsere Offense haben soll. Ne? Da haben wir ja bisher auch nur den Blick in die Glaskugel, weil ich glaube, dass die Preseason da nicht wirklich aussagekräftig ist.
Nein, da gehe ich auch von aus, dass wir da wenig bis gar nichts von dem gesehen haben, was da am Sonntag auf uns zukommt. Aber auf beiden Seiten nicht.
Ja, also ich bin tatsächlich so ein bisschen, das mit den First Downs, da bin ich tatsächlich noch nicht so ganz bei dir. Also weil, naja gut, also irgendwas werden die Patriots uns anbieten müssen, wenn wir nicht ganz versagen. Und dementsprechend, entweder holen sie es tief oder das nicht so tiefe Passspiel raus, weil du kannst auch einen Devante Parker nicht bei seiner 1 gegen 1 Qualität nicht den ganzen Tag alleine rumlaufen lassen. Dann hast du die tiefen Bälle auch. Also mit den First Downs, da bin ich noch so ein bisschen, also was man verhindern sollte, ich glaube, so, ich würde es ein bisschen anders, ich glaube, was man verhindern sollte, ist, dass man 3-and-outs, das war ja letzte Saison so oft, einfach diese 3-and-out, das war ja einfach so oft der Fall, dass man nach 3 Passversuchen wieder rausgegangen ist, das war ja wirklich, es war wie, ich sag mal, ein Virus, was man nicht mehr loskriegt, ne? Weswegen man ja vielleicht eine Pandemie hat. Ja. So wirkte das ja also bei den Dolphins zwischenzeitlich. Das war echt grausig, meiner Meinung nach zumindest. Deswegen, also dieses First Down, ja, ich auch dieses, was ja auch immer weniger wird, den Ball wirklich effektiv zu besitzen, ist ja auch nicht mehr so, dass man sagt, okay, wir kleistern jetzt einen 8-Minuten-Drive nach dem anderen ran und dann gewinnen wir. Ja, es bringt ja am Ende nicht viel, wenn du die Dinger machst, aber dann halt zum Beispiel, ich meine, beste Beispiel sind die Chiefs, ja, die das fällt dann innerhalb, wenn du willst, innerhalb viermal je 30 Sekunden brauchen, um einen Touchdown zu erzielen, weil sie einfach diese Qualität haben. Ja, also das kann bei denen in einem Spiel funktionieren, dass sie 4 Touchdowns machen und jeder Drive von denen hat halt irgendwie, ich sag mal, 2 Minuten gedauert. Das ist ja bei denen nicht ungewöhnlich. Nur so, also wie gesagt, das würde ich vielleicht ein bisschen relativieren, beziehungsweise sehe ich ein bisschen anders, aber gut, das ist nur so eine Nuance. Wunderbar. So, jetzt haben wir uns eigentlich schon sehr, sehr viel ausgetauscht. Bevor es jetzt in die Runde geht, wo wir wirklich auf das konkrete Ergebnis tippen. Frank, gibt es etwas, was du noch loswerden willst in diesem Zusammenhang?
Nee. Kurz und knapp, nee. Also, ich bin ultra gespannt. Es wird für beide Seiten ein unheimlich spannendes Spiel, wie man in die Saison reinkommt. Und wie wir richtig herausgearbeitet haben, sind die Schwächen des einen, die Stärken des anderen jeweils. Und da kommt es dann ein bisschen drauf ran, ob man was hinkriegt. Es kann ein sehr, sehr hässliches Spiel werden, wenn jeweils die Offense mit 3-and-out wieder runtergeht, weil man halt nichts hingekriegt hat. Und die Defenses mehr oder weniger das Spiel dominieren, was ja am Anfang sowieso immer leicht die Tendenz ist.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Tobi, hast du noch etwas, bevor es in die Tipprunde geht?
Also zum Spiel gesehen jetzt nicht, nee.
Okay, dann heißt das, wir nachher noch mal was von dir hören werden. Micho, möchtest du noch etwas zur Spielanalyse sagen?
Ich möchte was fragen. Also zum einen habe ich eine Frage noch nach der Tipprunde, die geht über das Spiel hinaus, aber die zweite Frage für das Spiel wäre, wenn es um Wide Receiver geht, von außen betrachtet, vor welchem der Wide Receiver hättest du, Frank, sagst du, vor dem habe ich am meisten Respekt am Sonntag? Auf den muss ich am meisten aufpassen. Von uns und von unseren Wide Receivern.
Eieiei, jetzt stehe ich da kurz so als Gewehr. Also Respekt habe ich natürlich vor jedem. Das ist jetzt wieder diese, also, und das ist natürlich eine Floskel, aber eine ehrlich gemeinte Floskel. Denn, also, sowohl ein Jalen Waddle als auch ein Devante Parker, als auch ein Mike Gesicki haben schon gezeigt, dass sie Bälle fangen können. Ich meine mich zu erinnern, dass Mike Gesicki uns schon des Öfteren wehgetan hat. Von daher hätte ich da wahrscheinlich am meisten Respekt vor. Die Tiefe, auch Wide Receiver, also ich finde, dass der Ausfall von Fuller oder der Noch-Ausfall von Fuller stärker wiegt, dass man sich mit Parker und Waddle sehr gut drauf einstellen kann. Und beide dazu neigen, ich weiß nicht, das soll sich jetzt irgendwie nicht böse anhören oder sowas, aber sie neigen halt beide dazu, finde ich, sich hängen zu lassen. Und also wenn es nicht von Anfang an super läuft, dann ist ja boah, keine Lust irgendwie. Das ist so ein bisschen was also mir aufgefallen ist. Und wenn man das schafft, ihnen so ein bisschen am Anfang die Lust zu nehmen, dann könnte es so ihren Spirit am Anfang ein bisschen brechen. Darauf baue ich. Ob die Qualität bei uns in der Secondary dafür reicht, also speziell auf Corner, oder ob dementsprechend wir also dass ein JC Jackson halt ein sehr, sehr guter CB2 ist, aber halt ein überforderter CB1. Dann wird es natürlich eng. Und dass dann Jonathan Jones oder Jalen Mills oder JoJo Williams das auffangen können in diesem 1-zu-1-Duell, wenn JC Jackson das nicht so schafft, dann wird es schwer. Aber die Frage war ja, vor wem ich am meisten Respekt habe oder am meisten fürchte, muss ich sagen, weil Respekt, wie gesagt, habe ich vor allem. Dann muss ich sagen, Mike Gesicki und weniger die Wide Receiver. Ich glaube, die können wir ganz gut aufnehmen.
Okay, danke.
Gut, und dann würde ich sagen, gehen wir auch in die Tipprunde rein. Und der Gast darf hier natürlich auch beginnen. Na, Frank, also, du hast ja gerade schon mal so ein bisschen was anklingen lassen. Was ist denn so dein Tipp für das Spiel am Sonntag?
Ja, also ich habe mich für ein mittleres Highscoring-Game von 24-20 für die Patriots natürlich entschieden. Mit einem zähen Beginn. Vielleicht, dass man eher zu Field Goals neigt und dann spätere Touchdowns das Ganze noch punktereicher gestalten, weil sich die Offensivwaffen auf beiden Seiten einigermaßen durchsetzen können. Und ich baue halt darauf, dass wir es einmal häufiger schaffen, euch bei 3 Punkten zu halten als bei 7 und wir dadurch 24-20 gewinnen.
Okay, das ist schon mal eine Ansage. Tobi, was ist dein Tipp?
Mein Tipp wäre tatsächlich der Spiegel gewesen. Das bin ich jetzt etwas böse, dass mir Frank die Zahlen geklaut hat. Ich gehe einfach davon aus, dass Mac Jones aus unserer Sicht in der Lage ist, einmal häufiger Xavier Howard als einen seiner Receiver zu treffen. Also da steht und fällt für mich das gesamte Spiel mit. Dass Tua eine solide Leistung hinkriegt, davon gehe ich aus, dass unsere Defense das einigermaßen bei 20 Punkten halten kann. Damit rechne ich auch. Von daher 24-20 für uns. Eben jener angesprochene Gesicki macht mal wieder den entscheidenden Touchdown.
Wehe.
Schauen wir mal. Micho.
Ja, ich tippe sogar auf ein bisschen was anderes. Ich habe ja gesagt, wir kommen durch die Luft, wir kommen auch weiter. Dementsprechend wird es von unserer Seite ein punktereicheres Spiel. Ich tippe tatsächlich einfach mal darauf, dass wir über 30 Punkte machen, gehe damit mit 31 Punkten und glaube, dass wir tatsächlich von Mac Jones, dass er noch Schwierigkeiten haben wird, sich gegen unsere starke Secondary durchzusetzen. Glaube deswegen, dass die Patriots zwar punkten werden, aber bei weitem nicht so stark, wie wir das über das Passspiel können. Sie werden nur 17 Punkte machen und wir gewinnen 31-17.
Wow. Also ich bin die ganze Zeit so ein bisschen hin und her gerissen. Einfach, ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird so ein 14-20 für uns tatsächlich. Gar nichts so Wildes. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Großteil der Touchdowns durch Defensive Player gemacht wird. Also das würde mich nicht wundern. Also ich sehe halt einfach gut, du spielst halt als Rookie-Quarterback gegen eine Patriots- bzw. Dolphins-Defense. Das ist immer scheiße. Ja, auch, ich sag mal, Bill Belichick, Vic Fangio waren immer auch Coaches, die gegen Rookies besonders gut ausgesehen haben. Und wir haben es letzte Saison ja auch gegen Justin Herbert gezeigt. Ja, das war ja auch eher ein schwarzer Tag für Justin Herbert. Dementsprechend glaube ich nicht, dass die viel punkten werden. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es vielleicht mal Butterfinger auch bei den Dolphins gibt und das dann irgendwie so ein, ja, Fumble, Touchdown, Return, Bums gibt und ja, dann stehst du halt da. So. Und ich glaube, dass die Dolphins durchaus auch die ein oder andere Interception fangen können. Ja, ich glaube hier tatsächlich, und ich habe ja einen Tipp auch abgegeben, bezüglich eines Defensive Players of the Year, und es könnte sein, dass der die ersten Schritte macht in diesem Spiel. Da rede ich nicht unbedingt von Sex, weil ich glaube, dass die Dolphins nicht so viel Druck auf Mac Jones ausüben können. Ich hoffe es natürlich über das Scheme, bin da aber nicht so froh gestimmt, weil natürlich ein Bill Belichick die Geschichten kennt, die Brian Flores vermutlich zum Großteil auspacken wird und die Patriots in der O-Line genug Erfahrung haben, um das auch zu sehen und ausgleichen zu können. Nichtsdestotrotz glaube ich ich glaube nicht, dass viele Punkte gehen. Ich glaube, das wird so passieren, dass die Dolphins knapp, mehr oder weniger knapp gewinnen werden mit 2 Field Goals. Mehr ist es nämlich nicht am Ende. So, jetzt haben wir ganz überraschend, ja, die Dolphins-Fans haben für die Dolphins getippt, der Patriots-Fan hat für die Patriots getippt. Unglaublich. Danke schon mal an alle. Jetzt haben aber, Tobi, ich weiß nicht, ob du auch noch eine Frage hattest, aber der Micho hat auf jeden Fall eine Frage. Micho.
Ja, und zwar als Patriots-Fan verfolgt man die Dolphins ja nun etwas näher als viele andere. Und meine Frage wäre, wie stellt sich so aus Patriots-Sicht der Rebuild von uns Dolphins dar und wie weit sind wir da eurer Meinung nach? Wenn man das so von außen sieht, wir haben ja immer so ein bisschen die Fanbrille auch auf, das ist ja ganz klar, das merkt man ja auch, wenn wir über unsere Wide Receiver oder so reden. Von außen betrachtet siehst du das ja vielleicht etwas neutraler, Frank.
Ja, jetzt habe ich natürlich die umgedrehte Fanbrille auf. Von daher weiß ich nicht, wie realistisch meine Einschätzung da ist oder sein kann. Ich hatte im letzten Jahr erwartet, dass die Dolphins eine stärkere Rolle spielen können und sich gegebenenfalls auch schon wieder ein Fenster schließt. Also wie ist der Stand des Rebuilds? Vielleicht verpufft. Gerade mit den ganzen Draftpicks, die man hatte und welche Grundlage man gesetzt hat oder legen konnte, spiegelt sich ja schon so ein bisschen bei der Wahl der Captains wieder, die mehr oder weniger kaum einer davon Star-Player-Potenzial hat. Und von daher würde ich sie in diesem Jahr schwächer einstufen als die Chance letztes Jahr. Vielleicht auch, weil ich selber natürlich die Patriots um ein Vielfaches stärker sehe als letztes Jahr. Also ich würde sie die Fins als solide Nummer 3 in der AFC East einschätzen. Ohne dass ich sehe, dass in den nächsten 2-3 Jahren dort was heranwächst, was sowohl die Bills als auch die Patriots stark unter Druck setzen würde. Da sehe ich zum Beispiel das Potenzial oder die Chance bei den Jets heute größer als bei den Dolphins. Das wäre meine erste Einschätzung.
Das ist okay, jetzt wird's wild. okay, finde ich interessant. Also gerade wenn man sieht, was die Dolphins natürlich noch an Draftpicks haben, was die Dolphins an Capspace haben. Aber gut, ist ja jetzt auch die Saison, ja, sehe ich natürlich als Dolphins-Fan recht anders, aber ist ja interessant, jetzt mal von draußen auch die Sicht drauf zu bekommen. Micho, beantwortet das deine Frage?
Ja, ziemlich gut. Ich meine, klar, man kann natürlich darüber diskutieren und dann wird man mit Sicherheit im Laufe der Zeit auch diskutieren, aber ich finde es halt eben interessant, das mal wirklich von außen zu hören, weil man weiß halt nie, was man wirklich, ja, inwieweit man wirklich versucht oder inwieweit man wirklich neutral ist. Man bildet sich das immer ein, aber das ist es halt oft, eine Einbildung.
Ja, und genauso kann ich natürlich zurückgeben, also wie neutral ist tatsächlich meine Einschätzung, ne? Weil ich ja auch immer ich sehe die bessere Ausgangsposition der Patriots, was jetzt natürlich schon mal per se so gesehen eure Position schwächt. Ob ich damit richtig liege, zeigt ja auch erst die Saison, ne?
Aber das ist zumindest meine Sicht von außerhalb. Ja, genau, ich wollte halt eben nicht so im eigenen Saft.
Ja. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich halt die Patriots dementsprechend stärker einschätze, würde ich, wie gesagt, eine klare Nummer 3 in der AFC East. Mit dem Bewusstsein, dass wenn es ein Team gibt, was uns immer wieder ärgert, und Siege mitnimmt, die ich bis heute nicht verstehe. Und damit meine ich jetzt nicht hier das irgendwas Miracle, sonst wie. Der ist von mir aus geschenkt, aber dass wir mehr oder weniger im Dezember nicht nach Miami fahren brauchen, sondern eigentlich gleich das W hinschicken können, bleibt für mich ewig ein Rätsel. Genauso historisch kann man eigentlich sagen, dass zu Beginn zu Hause eigentlich immer die Patriots gewonnen haben, wie gesagt, außer das Dingsbums Miracle da. Ich kenne den Namen schon nicht mehr. Ja, mal gucken.
Wunderbar, danke für die Einschätzung. Tobi, hast du noch etwas?
Ja, indirekt fürs Spiel. Ist immer so ein bisschen, ich komme jetzt hier wieder vor wie bei der Arbeit. Meine Kolleginnen vergessen auch ständig, da irgendwelche Listen auszufüllen. Schönen Gruß hier nochmal, ne? Füllt die verdammten Listen aus.
Warte mal. Micho, meine Frage an dich. Kommt dir das auch so vor, als wenn Tobi irgendwie in den letzten 5 Minuten des Drives immer versucht, so ein bisschen seine Arbeit nochmal zu rekapitulieren?
Ja, ich weiß nicht. Wirkt so. Kein Geld mehr für die Parkuhr oder so, glaube ich.
Nee, ich habe schlechte Laune, wenn ich an Listen denke.
Ach so.
Nein, es sind die neuen Listen für den Injury Report rausgekommen vor ein paar Minuten. Und bei den Dolphins hat sich gar nichts geändert. Also da sind die gleichen Limited Participants wie gestern, die gleichen Full Participants wie gestern. Bei den Patriots vielleicht interessant, Nelson Aguilar und Jalen Mills, die gestern Limited trainiert haben, haben heute gar nicht trainiert. Und Ronnie Perkins, der Linebacker, hat wegen der Schultergeschichte nur reduziert trainiert. Ansonsten aber auch das Gleiche wie gestern.
Okay, ja, also gut. Ich hatte mich schon bei den Patriots gewundert, dass so wenig draufstehen. War ich nicht gewohnt. Aber gut, danke für die Info noch. Wunderbar. Dann, Frank, ich danke dir nochmal wirklich recht herzlich, dass du wieder die Zeit, und es ist ja wieder sehr viel fortgeschrittene Zeit, die Zeit genommen hast, hier Gast zu sein und uns mal die Sicht aus der Patriots-Sichtweise so ein bisschen zu erklären und zu zeigen.
Ja, sehr gerne. Es war mir immer ein inneres Blumenpflücken. Eigentlich wollte ich im Bett liegen und ein bisschen vorschlafen für den Season-Opener heute Nacht. Jetzt muss ich noch ein bisschen beim Konzert von Ed Sheeran nebenbei dösen und einen Energy-Drink mehr trinken, damit ich die Nacht durchstehe. Aber das nehme ich gerne in Kauf, dafür, dass ich mal wieder mit euch quatschen konnte und wir uns ausgetauscht haben. Das ist ja immer sehr interessant. Auch da die Außensicht oder die Sicht aus Sicht des Gegners, Sicht aus Sicht des Gegners, auf jeden Fall die andere Sicht kennenzulernen.
Ja, danke dafür. Und ja, geht mir so ähnlich. Nur ich muss noch mal gucken, ob wir irgendwo im Haus noch einen Energy Drink haben. Die Kaffeemaschine ist, also ich muss wirklich gucken, wenn es schwierig wird, was ich da mache. Aber das kriege ich auch hin, zur Not gehe ich gleich nochmal kalt duschen, das soll ja auch bekanntlich helfen. So, und
ich glaube, ich mache mir jetzt gleich erstmal Frühstück.
So, das ist auch mal eine Sache, ja, und mit diesen Worten, mit Michos Frühstück, ja, möchte ich mich einfach nochmal bedanken, war wie immer eine Ehre, es hat super viel Spaß gemacht mit euch allen und ja, ihr da draußen, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das Ganze zum Beispiel über Patreon. Ab 2,50 Euro im Monat könnt ihr uns finanziell unterstützen. Das ist ungefähr so wie viel, wow, wie ein großer halber Cappuccino, nur dass ihr von der Subscription den ganzen Monat was habt.
Und ein kleiner Ganzer.
Ein kleiner Ganzer geht auch. Ich bin irgendwann immer mit so einem halben großen, weil ich kaufe immer große Cappuccini und solche Geschichten. Weil, ja, also ich will halt nicht so nach 2 Sekunden schon wieder sagen, oh ja, war schon wieder leer. Dementsprechend, aber ja, es könnte ein halber großer oder ein kleiner Ganzer sein. Und wenn ihr das aber nicht wollt, nicht könnt, dann könnt ihr uns ganz einfach auch überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Gebt uns einen Daumen hoch, bewertet uns. Das wird uns auch schon helfen, in den Rankings allgemein ein bisschen höher angezeigt zu werden und den Dolphins ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf den Plattformen wie YouTube und auf allen Plattformen wie dieser, Spotify, Apple Podcast, Podigy, Podimo, whatever, was es da noch so gibt, Amazon, I don't know. Google Podcast gibt's auch noch. Ja, also ihr kennt die Spielchen. Und jetzt, lasst den Hype-Train rollen. Es ist Zeit, die Saison geht los, es wird geil. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.